Max, wir müssen reden.
Das war ja trocken.
Ja, ist doch ein trockener Wein, ne?
Oh, oh. Ach ja. Gott, wenn es schon so anfängt, wo soll es?
Ja, aber ich meine, wir haben noch was zu feiern, ne? Also es ist ja jetzt ja nicht so, als dass wir jetzt anlasslos wäre, ne?
Was haben wir denn zu feiern?
Ja, wir können jetzt erstmal einen sehr trockenen und seriösen Kommentar über den Abgang von Julian Reichelt von der Bild sprechen.
Ding dong, die Katze ist tot.
Das wollte ich vorschlagen. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Ding dong, die Hexe ist tot.
Oh Mann, oh Mann.
Und Prost, ne?
Cheers. Ja, darauf kann man wirklich...
Auf Reichelt.
Ach, Mann, nicht auf Reichelt, sondern auf seinen Abgang.
Typ auf den Sack, ey, das ist ein Globler.
Na, der Nächste, der uns auf den Sack gehen könnte, der wird schon bereit stehen.
Ja, der steht schon bereit. Ich bin mal gespannt. Also ich will da noch nichts, ich meine, klar, ne? Also eigentlich können wir nicht zufrieden sein, bis Gesamt-Axel Springer dem Erdboden gleichgemacht ist. aber ich finde, man darf auch mal eine gewonnene Schlacht zelebrieren.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, weil wir die ja nicht gewonnen haben. Ich meine, er hat die New York Times gewonnen.
Ja, ja, klar. Also wir mussten den Auswechselspieler aus dem an. Oh Gott, das ist eine. Ja, also ich denke, ich meine, man muss ja vielleicht einfach mal ein bisschen früher anfangen. Ich meine, wie viele Gelegenheiten hat Julian Reichelt bereits gegeben, um gefeuert zu werden? Das sind unzählige, und der stand schon so oft kurz vor dem Feuern, und der Axel Springer Verlag hat immer und immer und immer und immer ihn weiter an ihm weitergehalten. Das ist so ein bisschen wie Maaßen damals als Verfassungsschutzchef, ja, und jetzt, wo Maaßen sozusagen freigestellt ist, kann jetzt auch wirklich jedem, wird es jedem klar, dass das halt ein völliger rechtsradikaler Nutjob ist und schon immer war. Und ich glaube, das wird jetzt mit Reichelt ähnlich passieren. Der wird jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, zu Tichys Einblick oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, beim Stürmer oder sowas anfangen.
Zur Welt können sie ihn ja schlecht abschieben.
Genau. Also die Station hat er übersprungen. Diese ganze Gemengelage, die ist wirklich krass und kompliziert. Aber trotzdem, ich bin froh, dass er weg ist.
So. Ja, ich guck mir das alles gerne an. Ich meine, ich möchte nicht wissen, was bei Springer so abgeht oder bei der Bild. Das muss ja wirklich schlimm sein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute das antun.
Lang und breit.
ja, eben. Das ist auch schon hinreichend bekannt.
Ich meine, der Typ hat eine Scheidungsurkunde gefälscht, um mit einer Praktikantin ins fucking Bett zu gehen. Ich meine, was für eine arme, armselige Wurst ist Julian Reichelt? Das ist unfassbar.
Ja, das wird... absolut ohne Frage. Aber die nächste arme, also ich meine, er ist Bild-Chefredakteur, natürlich ist er eine arme Wurst. Das nächste arme Wurst steht schon bereit.
Das ist dieser andere Typ, ich habe jetzt deinen Namen vergessen.
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, arme Würstchen, der
Johannes
Vorrat
Boje
ist quasi unbegrenzt.
Johannes Boje, und das ist so ein ganz, das ist interessanterweise, das ist so ein junger, wie heißt dieser Typ, der immer auf den Nutella-Gläsern steht, der Junge, also so ein bisschen so sieht er aus, ne? Also so ein kleiner Streberboy irgendwie, so Schwiegermutters Liebchen, aber auch so ganz brav und so, mit so Seitenscheitel. Und die hatten jetzt letztens, gab es so einen Thread von jemandem, der hat den einmal porträtiert. Und wollte das, glaube ich, so ein bisschen skandalisieren, aber es gibt da eigentlich nicht so richtig viel Skandalisierungsmäßiges. Er hat, sag ich mal, in den letzten Jahren bei der Welt, er war ja vorher Welt-Online-Chefredakteur, und da hat er halt so konservative Positionen, also so den Standard eigentlich vertreten. Und ist jedenfalls kein Krawall-Journalist, so kann man auf jeden Fall, glaube ich, mal sagen. Aber er ist halt ein Konservativer. Ich meine, klar, irgendwie, ich meine,
er ist ein Chefredakteur. Was erwartest du? Genau.
Ja, ich meine, ein bisschen Linken als will Chefredakteur einsetzen. Da wird noch ein bisschen über Zeit vergehen, denke ich. Also man kann hoffen, dass auf jeden Fall so ein bisschen der Krawall rausgeht aus der Bild-Zeitung mit dem Boje.
Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es mit Bild-TV jetzt weitergeht.
Ja, das wird krasser noch, weil das übernimmt jetzt ja der, wie heißt der denn nochmal, Klaus Strunz. Der war ja schon vorher da.
Ach du Scheiße.
Und das ist ja ein richtig harter Widerling. Also bei dem und Reichelt bin ich mir nicht so sicher, wen ich schlimmer finde. Und ich glaube im Zweifelsfall sogar Klaus Strunz, weil Strunz ist, glaube ich, der berechnendere, der kaltblütigere Charakter. Ne? Man muss ja mal sehen, Reichelt ist ja so eine mega emotionaler, immer kurz vorm Meltdown, völlig on the edge Typ, so, ja, irgendwie. Was ihn auf einer einen Seite gewisser Hinsicht auch gefährlich macht, auf einer anderen Seite aber auch so ein bisschen lächerlich. Und man kann ihn irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Und Klaus Strunz ist halt wirklich so ein richtig zynisch abgewichster Arsch. So. Also das ist so ein richtiges Arschloch, der wirklich keine Emotionen zeigt und der halt ganz berechnend jegliche Form von Populismus spielen kann. Genau, also das ist, da würde ich zustimmen, also ich glaube Bild-TV wird schlimmer, tendenziell.
Ich bin mal gespannt, wie es mit Döpfner jetzt weitergeht.
Ja,
der ist der Letzte, der DDR im Wege steht, das ist ja, oder wie auch immer, also das ist
ja... er war ja der Vorletzte, bevor Reichelt noch da war, ne? Und jetzt ist er nur noch der Letzte, der vor der DDR steht.
Nee, Reichelt war der Letzte. Jetzt sind wir DDR. Jetzt, wo Reichelt weg ist, sind wir DDR. Das ist jetzt sind wir am Ende. Jetzt ist das Ende da.
Du meinst, auch Döpfner kann das nicht mehr ändern, ja? Ich meine, der ist Milliardär, der Typ, ne? Der hat,
der ist jetzt Trabi-Fahrer.
Von Friede Springer hat er einfach mal 1 Milliarde Euro in die Hosentasche gesteckt bekommen, wie so von Oma.
Zugesteckt, ja, genau.
Genau, zugesteckt. Komm,
muss er nicht mal Jung, versteuern.
Kauf dir ein Eis und eine Yacht und so. Und
ja, das ist Enkeltrick ist real, ne? Das ist schon...
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, 1 Milliarde dem zuzustecken, das ist... warum? Also, wofür? Ich meine, er mag ja ein guter Manager sein, das will ich ja gar nicht bestreiten, und der mag aber... Aber
also rein wirtschaftlich muss man schon sagen, hat sich Döpfner hat das auf jeden Fall gerissen, so, ne? Also
ja, aber 1 Milliarde. Geld. Ich meine, ja. Das ist selbst für amerikanische Topmanager. Ich meine, Tim Cook ist natürlich Milliardär. Und aber um mal ebenso, wenn du nicht Gründer bist von so einem Laden, um da mal so 1 Milliarde zugeschoben zu kriegen, das ist schon, also, keine Ahnung. Bin ich Friede Springer?
Das ist glaube ich, irgendwie so ein bisschen Family, ne?
Ja, klar, aber es ist, also dass da auch die Aktionäre mitmachen und so. Also so,
Das können ja ihre eigenen Anteile, da kann ja keiner was mit,
ich habe keine Ahnung, ich bin kein Jurist, ich habe von sowas keine Ahnung, aber irgendwie, naja, der auf jeden Fall, also es ist, die sind halt so durch, also das ist, die, man hat ja manchmal das Gefühl, die nehmen das ernst, was sie da verbreiten. Das ist jetzt so dass die in Privatnachrichten die gleiche Scheiße schreiben, die sind in ihr Blatt. Also man denkt ja immer, dass, naja, die schreiben halt die Scheiße, aber wissen eigentlich, was sie für eine Scheiße schreiben. Aber man könnte ja fast das Gefühl bekommen, die glauben das wirklich.
Und Max hier zielt, ist die SMS, die Döpfner Benjamin von Stuttgart Barre geschickt hat, ne? Also, und die Stuttgart Barre, man muss ihm das zugestehen, die hat er geleakt, ja, und da hat auch Döpfner wohl an dem Punkt die Freundschaft gekündigt. Also, es ging in der Konversation eigentlich um Julian Reichelt und warum er nicht schon im März, als dann schon der Spiegelartikel über Julian Reichelt und seine unseren Schreckensregime bei der Bild aufgetaucht war, warum er da noch nicht gefeuert worden ist. Und Stöpfner hatte es dann eben Stuckrad-Barre genau damit begründet, dass ja jetzt diese DDR-Diktatur hier wäre und Reichelt einer der letzten aufrechten Journalisten gegen die gegen den Corona-Zwangsstaat kämpft und so. Und gegen die DDR-Diktatur. Und ich finde Stuckrad-Barre, also erstens muss man ihn eigentlich canceln, weil er mit Döpfner befreundet war, aber dann muss man natürlich auch wieder sagen, okay, er hat jetzt halt diese Nachricht geleakt, die Döpfner jetzt einfach mal ja doch einige Millionen Euro gekostet hat, haben dürfte und zumindest halt Reichelt vor die Tür gesetzt hat. Und deswegen muss man ihm auch wieder Props geben. Und ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ausgeglichen, das Konto.
Stuckrad-Barre. Ich führe hier keine Karma-Konten, aber.
Aber er sollte sich auf jeden Fall mal bessere Freunde suchen, auf jeden Fall. Benny. Aber weißt du was, ich musste auch immer wieder, bei Döpfner muss ich immer wieder dran denken, wie Frank Rieger und Felix von Leitner damals mit Alternativlos ein Interview mit Döpfner gemacht haben. Und die dem so aus der Hand gefressen haben, dass ich gedacht habe, sag mal,
Ja. Alle.
Und aber wenn man so über Döpfner liest, dann steht er ja auch immer erst so wahnsinnig charismatisch und einnehmend und so weiter und so fort. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass er einfach auch so diese Personality-Type ist, der einen so voll in den Bann zieht. Und dass das denen auch einfach passiert ist.
Ja, genau, das würde ich, also ich meine, das ist ich möchte nicht wissen, wie unsere alten Interviews, wie viele davon irgendwie genauso sind.
Und also sowas. Wenn ich zu Döpfner gehen würde, dann hätte ich eine Waffe in der Tasche. Deswegen würde ich
ja. Könnte mal Julian Reichelt einladen, der hätte jetzt nichts mehr vor.
Ja, aber das wäre mir zu risky. Das wäre mir zu risky. Also da würde ich, also den würde ich erstmal nach Waffen durchsuchen, glaube ich.
Wir könnten ja remote machen.
Also ganz ohne Scheiß. Ich habe wirklich so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein Angstmoment, ja, dass da halt dieser Julian Reichelt, dieser komplett on the edge gebaute Typ jetzt hier mit seinem nichts mehr zu verlieren, dass der jetzt hier in Berlin um die Straßen läuft. Also ich bin jedenfalls seit dieser Veröffentlichung nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Besser ist das, wirklich.
Ja, ich meine, das Springer-Gebäude ist hier gar nicht weit weg. Ja. Das muss echt aufpassen.
Ja, aber
der Typ ist geladen.
Wir wissen nicht, wo Julian Reichelt ist, aber er ist garantiert nicht in der Nähe des Springer-Gebäude gerade.
Doch, da klopft er immer von draußen drauf und sagt, ey, lass mich rein.
Ich habe auch ein Scheidungszertifikat.
Genau. Oh Mann.
Aber das sind so. Ich habe gerade angefangen, so eine Serie zu gucken. Succession heißt die. Ich weiß nicht,
hast du das gesehen? Da reden auch ganz viele von. Habe ich nicht gesehen. Nee.
Ja, ich muss jetzt. Ich bin jetzt gerade übers Wochenende hatte ich sturmfrei noch bis morgen. Also heute eigentlich der letzte Abend so. Diana und Kolja sind unterwegs und. Jetzt muss ich wahrscheinlich aufhören, das zu gucken, weil ich glaube, das will Diana gerne mitgucken. Das kann man echt gut. Schöne Serie. Ist so ein bisschen so ein Familiendrama, geht halt um so ein Medienmogul, der seinen 80. Geburtstag feiert und jetzt quasi den Übergang an seine Familie plant, die Übergabe des Imperiums. Und ja, wie die dann, welche Ungereimtheiten da entstehen, wie traumatisiert die eigentlich sind, so diese ganzen, ist eine ganz schöne Geschichte. Ist offensichtlich eine amerikanische Serie, also spielt in New York und so, fühlt sich aber mehr so an wie so ein, ich weiß nicht, so diese dänischen, wie waren das, so diese Zeit lang, so diese, diese Familiendramen. Also wirkt nicht sehr amerikanisch irgendwie von der ganzen Machart.
Diese nicht Nouvelle Vague, sondern diese auf so eine skandinavische Aufbau oder Nachahmung des Nouvelle Vague irgendwie. Na egal.
Genau.
Ja.
Und das andere, was ich, und wie komme ich da jetzt drauf?
Wegen Verleger, denke ich mal, ne?
Wegen Verleger.
Verlegerfamilie?
Nee, irgendwas wegen Serien, wegen Stumpf, wegen
Weil ich finde, wir sollten diesen Komplex noch nicht so ganz verlassen. Weil ich finde tatsächlich, wir müssen noch einmal über die Umstände dieser ganzen Geschichte reden. Und dass es halt tatsächlich eben diese New York Times brauchte, um ja halt in Deutschland mal zu berichten, was hier los ist, ja. Und das ist halt, das ist wirklich symptomatisch, dass der Springer Verlag so mächtig ist. Man muss halt bedenken, ne? Döpfner ist halt auch, wie heißt das, BDMZ oder sowas, Vorsitzende, also der Vorsitzende der ganzen digital publizierenden Verlage in Deutschland, wurde er gerade erst mit 100% wiedergewählt und so. Also der ist halt nicht einfach nur der Chef von Springer, er ist der Chef im Endeffekt, kann man sagen, des deutschen Medienbetriebs, ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so schwierig war, in Deutschland über das System Reichelt und diese ganzen und der ganze Bullshit, der da gelaufen ist, bei deinem Bild zu berichten. Also der Spiegel hatte, wie gesagt, im März bereits eine Ausgabe, da konnte er aber auch nur teilweise aus bestimmten Berichten zitieren. Und dann gab es ja jetzt eine monatelange Recherche bei diesem Ibsen oder so, wie der heißt, der jedenfalls der auch so ein Medienmogul, der dem halt unter anderem die Frankfurter Rundschau und BuzzFeed und so ein Kram gehört, ja. Und da hatten dann halt so ein investigatives Rechercheteam, hatte monatelang an diesem Fall gerecherchiert und dieser Ibsen hat es einfach kurz vorher einfach abgewürgt, die Story. Hat er einfach abgewürgt. Also mit der Begründung, dass er jetzt auch noch hervorhebt, dass eben er meinte, das hätte so ein Geschmäckle, wenn er als, wenn die als Medienunternehmen gegen Konkurrenten berichten und dass wir und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es totaler Bullshit. Was da halt passiert ist.
Was für ein Quatsch. Also ich meine, ganz ehrlich, hätte das nicht eher ein Geschmäckle, wenn man als Medienunternehmen nicht negativ über andere Medienunternehmen berichtet.
Ja, so sieht man das halt. Aber so sieht man das halt, wenn man aus dieser Zeit kommt. Was, das sind halt diese ganzen alten Types, diese ganzen Boomer, sag ich mal, ja. Die sind halt mit so einem Ehrenkodex aufgewachsen, so irgendwie. Ja, hier, das ist hier mein Buddy und den Döpfner, den treffe ich auch immer zum Golf und so weiter und so fort. Den hau ich nicht in die Pfanne. Und da ist dann halt sozusagen so persönliche Loyalität unter Superreichen ist einfach wichtiger. Und sozusagen der Ehre wichtiger, auch sozusagen in diesem denk zurück an Helmut Kohl, ich habe mein Ehrenwort gegeben, ne, diesen
ganzen Spendern. Ja, aber das geht immer nur so lange, bis ihn gerade selber in den Kram passt.
Also das ist der Kodex der Reichen, das ist der Kodex der Superreichen. Die tun sich gegenseitig nichts an. Das ist wirklich so.
Das ist die Macht dieser Klasse. Ja, das ist, also ich meine, es ist, solange es dem eigenen Vorteil dient. Also das ist, also ich glaube nicht, dass der der hat ja mal angerufen und hat er die Berichterstattung eingestellt, weil da der Döpfner, ich meine, ist ja auch so charismatisch, da mal nachgefragt hat. Und ich halte das für mit Ehrenkodex, das ist ein zu positiver Begriff. Das ist halt so, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ja, natürlich, das ist dasselbe eigentlich, ne? Also
ja,
aber aus ihrem Selbstverständnis, aus ihrem eigenen Narrativ ist es ein Ehrenkodex heraus.
Ne? Also,
Klar, das ist halt,
keine Ahnung.
Ich meine, Ehrenkodex ist nichts anderes als das ist doch nichts anderes als Korpsgeist, ja? Also im Endeffekt. Korpsgeist für Reiche, kann man vielleicht sagen. Also auf jeden Fall, ist auch egal. Jedenfalls aus einem, oder vielleicht anders übersetzt, ein Elitensolidaritätsverständnis, ja. heraus.
Ja, man braucht sich ja bestimmt also auch nochmal. Ich meine, es gab ja dann irgendwie
am letzten Tag,
kam ja auch raus, dass die Bild bei diesem Ibsen Verlag gedruckt wird, irgendeine Regionalausgabe teilweise und sowas. Und so funktioniert ja so, ich nehme an, so halten sich solche Leute auch in Power. Ich finde das ja so, zum Beispiel, ist das in den
deswegen
USA?
Deswegen müssen wir sie alle enteignen, das ist doch halt genau der Punkt.
In den USA ist das ja zum Beispiel sehr stark so, dass alle Waffenfirmen, also wenn du eine Waffe produzierst, irgendwie ein Flugzeug oder sowas, dann siehst du halt zu, dass du in möglichst vielen Counties diese Sachen produzierst. Ja. Weil wenn das halt nur in einer Region baut, dann können halt irgendwelche Leute damit antreten zur Wahl halt zu sagen, ja, wir sollten dieses Projekt einstellen, das kostet einfach nur viel, viel zu viel Geld. Aber in dem Moment, in dem das halt immer deinen lokalen County betrifft, sind halt immer auch Arbeitsplätze in deiner Region gefährdet und dann hast du immer gleich ein gutes Gegenargument. Und so ähnlich ist das ja bei Airbus, ist das ja auch. Airbus ist ja auch über ganz Europa verteilt. Und ich nehme an, Springer und Döpfner, die werden ihr Geld genauso strategisch verteilen. Die werden sagen, da machen wir ein bisschen, da schieben wir mal ein bisschen Kohle hin, machen die abhängig, da machen wir ein bisschen Kohle hin und sorgen dafür, dass die uns alle aus der Hand fressen. Und das tun sie ja dann auch. Ich, ja, also es ist ja schon krass, wie sehr Döpfner, also der Springer Verlag eigentlich so ein Verlag ist, wo, also ich wüsste jetzt niemand, der öffentlich sagt, das ist ein guter Verlag oder sowas, aber trotzdem ist er so, ja, hat er einfach so die Führungsposition in diesem Land.
Jedoch, Ulf Poschert, der sagt das, glaube ich.
Der sagt, dass der Springer Verlag nicht gut sei? Achso, dass der gut sei. Ja. Achso, ja, okay, der muss das machen. Ja. Der ist, das ist...
Ja, jedenfalls, da hast du völlig recht, also diese Abhängigkeiten, wobei man natürlich gerade bei diesen politischen Abhängigkeiten, bei der, so Publizisten, auch gerade so mächtigen Publizisten wie bei Springer, immer sagen muss, die haben schon genug Abhängigkeiten der Politik von sich, eben alleine durch ihre Berichterstattung. Ne? Also
ja, ja, nee, ich meine jetzt, halt, ich mein jetzt auch untereinander. Genau.
Also, ja klar, untereinander, klar, ja, ja. Hm?
Da werden dann, macht sich ja gut. Also ich meine, man gibt denen halt ein bisschen Geschäft und dafür regt man sich dann mal ein bisschen auf, wenn da Recherche, was unangenehme Recherche läuft, hat man ja mitbekommen, dass da, warum sind denn da deine Leute aktiv? Und dann geht er mal dazwischen.
Genau. Was wollt ihr denn von dem Amu, Julian?
Genau. Der, ich meine, wir machen hier Beste. Gutes Geld mit dem. Genau. Ist doch alles, wo kommen wir denn da hin?
Es ist wirklich ein dreckiges Geschäft, man muss das
hängen doch wichtige Arbeitsplätze sagen. Von ab. Ja, ich.
Ja, das wollte ich noch sagen und jetzt können wir eigentlich auch das Thema. Jetzt können wir das Thema wechseln. In der Serie, die ich gerade gucke, ist der Billion Dollar Code. Hast du den schon mal gesehen?
Nee.
Das ist gerade so eine Netflix-Serie, eine deutsche Netflix-Serie und zwar über TerraVision. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von TerraVision?
Nee.
Oder TerraVision. TerraVision ist das Projekt von Art.com. Art und Com heißt, glaube ich, heißen die, ne? Art
und Com. Also .com war damals noch nicht.
Im Endeffekt hat sich Art und Com hat sich halt aus dieser TerraVisionsgeschichte heraus gegründet und es erzählt deren Geschichte. Und im Endeffekt haben die den Code erfunden, der dann halt am Ende Google Earth und später Google Maps sozusagen zugrunde liegt. Und okay. Google hat mehr oder weniger den ganzen IP geklaut.
Okay.
Und die Geschichte bis hin, und es gab auch einen Prozess dazu und so, und diese Geschichte wird da relativ realitätsnah nacherzählt in vier Folgen. Mhm. Und das ist halt auch, auch richtig, richtig nett gemacht. Also es ist so, spielt er in den 90ern in Berlin, ne, irgendwie in der Hacker-Szene und das ist natürlich irgendwie schon alleine irgendwie super spannend zu gucken. Ist auch gut gemacht, also auch wirklich, wurde wirklich schön dargestellt. Waren auch, glaube ich, echt gut beraten von diesen ganzen alten Leuten dort und erzählt halt diese Geschichte. Und interessanterweise ist halt der halbe CCC ja drin involviert gewesen. Logisch. Ne? Also,
ja, das war ja Art und Com, das war ja auch so ein bisschen. Ich meine, wir dürften wahrscheinlich beide einige Leute kennen, die da mal gearbeitet haben.
Ja, ja. Hier, Tante ist da ja ein großes Tier.
Ah, okay. Ja, siehst du bis heute.
Also allerdings ist er ja relativ spät reingekommen, aber ja.
Genau, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, das war so ein Projekt, was so mit Geldern, die nach Berlin geflossen sind, weil die Bundesrepublik hat ja so West-Berlin zu Tode subventioniert, weil das ja so ansonsten durchaus eine Stadt gewesen wäre, die wahrscheinlich noch mehr Probleme gehabt hätte wegen ihrer Insellage. Und es war natürlich auch so ein politisches Ding. Und ich weiß so, dass zum Beispiel meinen ersten Studentenjob oder Schülerjob, den ich mal irgendwann hatte, nee, Studentenjob war schon, das war auch bei DTW, Deutsche Telefonwerke hier in Berlin. Und das waren so die Älteren, das waren alles so irgendwelche Leute, die vom Bund weil wenn man in Berlin war, dann konnte man nicht zum Bund eingezogen werden. Also musste man nichts weiter machen als für ein paar, also zur Bundeswehr, musste man nichts weiter machen als ein paar Jahre nach Berlin zu gehen was natürlich nicht so einfach ist, und dann die Stadt nicht mehr zu verlassen, und dann konnte die Bundeswehr nicht einziehen. Und dementsprechend viele so Pazifisten und Weltverbesserer haben sich damals in Berlin getummelt. Und so diese Kombination und dann plus diese Subventionsgelder, die halt so, damit die Stadt weiterlebt, und dann ein bisschen was in Technik investiert, natürlich, also das muss fantastisch gewesen sein, damals für die zu arbeiten.
Ja, yeah, und Art und Com, beziehungsweise Terravision ist exakt so entstanden, ne? Ist halt tatsächlich mit diesen Geldern gefunnelt über die Telekom damals, gegründet worden, als übrigens auch als Kunstprojekt, interessanterweise. Mhm. Und zwar von diesem Carsten Schlüter, der war damals Student an der UdK. Und ist dann halt mit so CCC-Leuten dann zusammengekommen und hat dann eben dieses Projekt gemacht. Und und das ist halt, also das erzählt die Geschichte, das ist wirklich, wirklich spannend zu gucken.
Sehr schön. Und, muss ich mir vielleicht mal haben, sie mir auf jeden Fall angucken.
Wie heißt das? Ja, und dann halt.
Wie heißt die Serie?
The Billion Dollar Code.
The Billion Dollar Code, okay.
The Billion Dollar Code. Also musst du dir angucken, super cool. Es gibt auch tatsächlich natürlich von Onkel Tim einen Podcast dazu, den habe ich leider noch nicht gehört, also mit Tim und Pavel. Pavel war da ja sehr involviert in der ganzen Geschichte. Und Tim war aber auch weitgehend involviert. Tim hat da letztens irgendwie ein ganz altes Video von der CeBIT gezeigt, wo er halt mit diesem Terravision, das war damals sozusagen so auch wirklich so ein, nicht, das war ja nicht etwas auf dem Computer, so auf dem Heimcomputer, sondern es war so eine Installation, so richtig, ne, mit so einem.
Das war so eine Weltkugel quasi, und man konnte.
Genau, man konnte mit der Weltkugel so als Device da so rumarbeiten, so, ne. Und das, da gibt's so ein Video von Tim, also Tim Pritloff, wie er da halt irgendwann in 90ern auf der CeBIT steht, so als junger, schlanker Typ irgendwie. Und da halt irgendwie einem Fernsehteam dann irgendwie Terravision zeigt. Und es sah halt damals auch schon exakt aus wie Google Earth, ne, muss man schon sagen. Und das war so, ich glaube, so fast 10 Jahre bevor Google Earth überhaupt gestartet ist. Ne?
Krass.
Und das ist schon eine spannende Geschichte. Und was ich daran so gut finde an dieser Serie, als einerseits dieser Lokalkolorit, auf der anderen Seite fand ich richtig gut, wie diese, weil es geht ja eigentlich um diesen Algorithmus. Und dieser Algorithmus ist schon wirklich eine ingenieursmäßige Meisterleistung zu der Zeit gewesen, okay, ne? Weil es halt wirklich ganz, ganz viele neue Konzepte brauchte, um das so zu möglich zu machen, wie das halt dann stattgefunden hat. Und diese Konzepte werden dann halt auch in dieser Serie so rudimentär natürlich irgendwie, aber doch irgendwie erklärt, ja, weil es natürlich genau dann natürlich um diesen Patentstreit geht. Also wie sehr hat jetzt Google da jetzt diese einzelnen Lösungsgeschichten dann von denen abgekupfert oder nicht, ne? Und das fand ich halt auch sehr beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese doch sehr komplexen Problemlösungspatterns sozusagen erzählerisch so runterzubrechen, dass es halt nicht nur verständlich, allgemeinverständlich ist, sondern auch spannend erzählt bleibt, so, ja, also dass halt die Leute nicht aussteigen. Und ich fand das fand ich wirklich gut gelöst bei denen, also bei dieser Serie. Das hat mich recht begeistert, muss ich sagen. Spannend. Und dann fand ich es auch nochmal so interessant, wenn man sich so anschaut, ne, irgendwie so, ich finde da diesen Vergleich so Berlin Silicon Valley eigentlich immer ganz spannend, und da habe ich schon öfters drüber nachgedacht, dass hier ja, glaube ich, in Berlin mindestens genauso viel oder fast so viel Talent rumläuft wie in Silicon Valley. Ja, vielleicht nicht so ganz so viel jetzt mittlerweile, aber ich glaube, zu der damaligen Zeit kann man das durchaus vergleichen. Nur dass die halt ganz anders sozusagen eingesetzt sind, ne, irgendwie. Hier machen alle irgendwie irgendwelche, sag ich mal, langweiligen Corporate Dayjobs und sind dann allerhöchstens in ihrer Freizeit in irgendwelchen Community-Projekten irgendwie kreativ und machen coolen Shit, so, ja. Und in Silicon Valley hat das halt irgendwie geschafft, irgendwie diesen ganzen Talentpool halt wirklich sozusagen in so kommerzielle Gleise zu setzen, ne? Und das ist natürlich auf einer einen Seite ist das halt ja so selbst gewählt auch von den ganzen Hackern in Berlin, weil das ist ja auch böse irgendwie, und es ist natürlich auch Und da wollen wir auch nichts mit zu tun haben. Auf der anderen Seite zeigt, finde ich, dieser Film, also beziehungsweise diese Serie, The Billion Dollar Code, auch so ein bisschen, ja, wie das so gekommen ist. Ne? Also dass halt, dass da halt auch viel Naivität eine Rolle spielt und dass halt auch, sag ich mal, alle interessanten Dinge da, ich meine, das ist jetzt kein Zufall, glaube ich, dass das jetzt aus der UdK herauskam, dieser Impuls, ja. Und dass es halt sozusagen künstlerisch angehaucht war und irgendwie auch mal künstlerisch geblieben ist. Und deswegen, ich finde, da gibt es so eine Mentalität oder so eine Kultur Gap, so.
Also ich glaube, im Silicon Valley, also wo du gerade gesagt hast, dass es genauso viele Talente gab, ich glaube, das waren im Silicon Valley schon doch einige mehr. Nicht weil irgendwie, einfach weil es da so viel, viel mehr Firmen gab, zumindest auch schon Anfang der 90er. Das war, ich meine, da war halt im Silicon Valley, das war, also wenn man sich auch die Apple-Story anguckt und sowas, so das war ja schon 1976, als Steve Jobs und Wozniak anfingen, war das ja schon, da war das ja schon ein Tech, da war da HP saß da, Xerox saß da, Atari, so alles, was große Tech-Firmen waren, die waren schon damals da. Und zum einen haben die unfassbar viele Leute eingestellt, aber zum anderen war deswegen auch sehr, sehr, sehr viel Geld schon damals da, sicherlich nicht so viel wie heute. Aber ich glaube, das war schon so ein Prozess, der schon sehr, sehr lange, also so, das gibt in Mountain View, gibt's ja das Computer History Museum. Ich weiß nicht, ob du damals warst.
Ja, ich wollte da immer hin und hatte es aber genau an dem Tag, wo ich hin wollte, hatte es dann zu.
Ach, ja. Scheiße. Und das ist halt, was da ganz spannend ist, ist halt, wie alt dieser Begriff Silicon Valley schon ist und wie lange das schon so ist, dass da Startups existieren und sowas und auch der Startup-Begriff und sowas. Das sind alles so Begriffe, die aus den 60ern und 70ern stammen. Das ist nicht, man hat immer das Gefühl, dass das jetzt erst vor 15 Jahren angefangen hat, aber das war eigentlich schon, also Apple war schon der Youngster damals sozusagen und
ja. Das hat ja im Endeffekt hat das ja tatsächlich mit den Transistoren für Raketenflugkörper angefangen. Also das Lockheed Martin war sozusagen.
Lockheed Martin war einer der ganz, ganz großen da auch, ja, in der Gegend. Genau.
Ja, genau. Das war früher, also so in den 50er Jahre da schon.
Genau, das ist, und das war das eine, also dass es unfassbar viele gute Leute gab. Und das andere, was ganz wichtig ist in den USA, ist halt, oder beziehungsweise im Silicon Valley ist, dass es in Kalifornien darfst du keine, also die hat jetzt, Joe Biden hat die jetzt per Executive Order beendet, und zwar das Non-Compete des Blablabla Contracts. Also das war, ist in vielen Staaten in den USA relativ weit verbreitet, dass so irgendwelche Manager oder sowas in ihren Verträgen eine Non-Compete-Clause drin stehen haben. Das heißt, wenn sie irgendwie die Firma verlassen, dürfen sie erstmal für Zeitraum X nicht mehr in derselben Branche arbeiten. Und das hat dann eine ziemliche Inflation gegeben, dass bis hin zu, dass du heute, wenn du bei McDonald's als Berater anfängst, dass du unterschreiben musstest, weiß nicht, ob wirklich bei McDonald's, aber halt bei einer, dass halt
du zu Burger King gehst.
Dass du nicht zu Burger King gehen darfst danach. Und weil das halt auch natürlich eine fantastische Methode ist, um die Leute irgendwie an alleine zu halten und zu verhindern, dass sie den Job wechseln. Und das gab gar nicht. Und zum Beispiel in Kalifornien war das schon immer verboten. Die waren immer schon nichtig, diese Non-Compete-Clauses, sodass die Leute, die halt irgendwie ein besseres Angebot bekamen oder halt das Angebot bekamen, hey, lass uns doch ein Startup gründen. Die konnten halt einen Tag kündigen, am nächsten Tag aus dem Büro rausgehen und drei Straßen weiter in genau dem gleichen Thema arbeiten, an dem sie die ganze Zeit vorher gearbeitet hat. Ich habe das durchaus erlebt. Ich habe mit ein paar Leuten bei Instagram zusammengearbeitet, die für ihre Kameratechnik und ihre geilen Filter bekannt waren und die dann, hey, eine Kamerafirma gegründet haben. Am Tag, an dem sie, der eine war Kanadier und hatte halt nur ein Arbeitsvisum und dann hat er geheiratet und hat dann irgendwie ein richtiges Visum, also ein richtiges Arbeitserlaubnis bekommen, und an dem Tag, an dem er diese Arbeitserlaubnis bekommen hat, hat er bei Instagram gekündigt und hat seine eigene Firma gegründet. Dann sind irgendwie 5 oder 6 Leute von Instagram, also so die Hälfte meiner Kollegen damals bei Instagram, die sind dann zu dieser Kamerafirma gegangen. Die sind inzwischen auch nicht mehr. Und das ist halt so.
Wurde von Instagram gekauft, nehme ich an. Wurde von Instagram gekauft.
Wurde von Instagram gekauft. Die wurden von irgendjemand aufgekauft, aber ich weiß nicht von wem. Ich glaube, die waren nicht so. Ich habe deren Kamera sogar. Das war so eine 360-Grad-Kamera. Die war echt ziemlich cool. Aber haben dann leider nicht der Atem gehabt. Und es gibt halt ziemlich viele 360-Grad-Kameras. Das ist halt da sehr weit verbreitet. Und ich glaube, das gab es hier in Berlin nicht. Es gab hier halt damals gab viel Kunst und Kultur und daher kommt das, glaube ich, auch. Aber ja, so diese wirklich Firmen, die große Talente brauchen, gab es.
Aber das ist nicht viele.
Das ist interessant, glaube ich.
Gibt's, glaub das ist interessant auch in der Serie. In der Serie war das halt das Interessante. Also eine der interessanteren Szenen war halt, wo sie dann halt aus Kalifornien, also sie waren dann in Kalifornien, haben da irgendwie mit jemandem von Silicon Graphics dann kennengelernt, also den Chef da irgendwie und
Chris G.I.
Da sind sie dann halt wieder zurückgekommen, genau, waren dann auch auf dem Burning Man und so und kamen dann wieder zurück und waren halt komplett verändert so, ne, und hatten dann halt irgendwie Silicon Valley mitgekriegt und so und was da alles abgeht und dann haben sie dann halt die Idee, alles klar, wir gründen jetzt auch ein geiles Startup hier aus dem, was wir haben mit dem Terravision, holen uns Risikokapital und so weiter und so fort und das ist dann so geil, wie es dann da dargestellt ist, wie sie dann halt zu verschiedenen Firmen und Leuten gehen und so irgendwie immer dort eingeladen werden und denen dann überhaupt erstmal klar machen müssen, was das überhaupt ist. Ein Startup und Risikokapital.
Ja, eben.
Und die halt einfach überhaupt nicht wissen, so, was willst du? Du willst Risikokapital? Nee, also Risiko haben wir keinen Bock, so, ja? Also so auf der Ebene, ne? Und dass die halt überhaupt nicht peilen, was die überhaupt von denen wollen, so, ja? Und ich glaube, du musst ja so musst du dir das vorstellen in den 90ern in Berlin, so, ja? Irgendwie, das hatte keiner auf dem Schirm, ne? Und ich glaube, genau, und das ist halt der Punkt, also das halt, da hast du schon recht. Ich glaube, dass da war halt so ein Disconnect, ne? Und in Silicon Valley hattest du halt immer schon irgendwie die erste Generation von Gründern, die so ein bisschen verstanden haben, wo der Hase läuft, so mit Technologie, Disruption, Geld und so weiter, Risikokapital, Startups, das alles so, ja, das hast du halt so eine Traditionslinie von den 50er Jahren eigentlich an. Wo dann halt immer die nächste Generation auf eine Generation traf, die halt das Spiel schon kannte. Und in Deutschland hattest du halt plötzlich diese disruptive Technologie und die traf auf nichts. Die traf auf alte Männer mit Kugelschreiber, ja. Und die nicht verstanden haben, was die überhaupt von denen wollen. Und ich glaube, das ist natürlich einer der Gründe, warum das hier nie abheben konnte. Es gab sozusagen keine Kontinuität sozusagen.
Naja, aber ich meine mit dem kommerziellen, damit hast du, ich finde das so lustig in der Podcaster-Szene, weil du jetzt auch Tim sagst, der ja auch sicherlich da, wie Tim ja niemals Werbung machen würde. Und das ist, und er hat das ja auch wirklich durchgezogen. Und ich meine, es war ja auch bei Spreeblick, war das ja auch eine lange Zeit lang, dass da irgendwie mal Johnny aus Block geschrieben hat, dass es niemals Werbung geben wird bei Spreeblick, so nach dem Motto. Dann gab es kurze Zeit später Werbung bei Spreeblick und alle waren sauer. Und wie selbstverständlich das in amerikanischen Podcasts ist, ja, wir machen Podcast, natürlich machen wir Werbung, wir wollen doch damit Geld verdienen, wir müssen auch irgendwo von leben. Und wie nicht, dass Tim nicht von seinem Podcast leben könnte, ich glaube, der kann ganz okay davon leben, aber ich glaube, das ist auch schon so darf man Geld verdienen? Das war schon lange Zeit lang irgendwie so ein bisschen verpönt, ist jetzt sicherlich der falsche Ausdruck, aber so dieses, was halt im Silicon Valley stinknormal ist, so dieses, ja, streng dich an, mach gute Arbeit, sei schlau und du wirst, und hab ein bisschen Glück und du wirst filthy rich.
Nicht nur normal, das ist das Erste, was wonach gefragt wird, wo ist dein Businessplan, wie willst du damit Geld machen?
Ja, genau, also, ne? Aber auch so diese generelle Einstellung unter den Leuten, ja klar willst du damit Geld verdienen, wir sind ja im Kapitalismus. Und ich glaube, das ist hier schon noch so ein bisschen. Also ich persönlich und auch in meinem Umfeld, viele Leute haben sich sehr lange sehr, sehr schwer damit getan, Geld zu verdienen. Ja. Also nicht nur mit dem.
Aber das ist interessant, ne? Also ich glaube zum Beispiel bei Tim kann man auch schon sagen, das, was er macht, also sein Geschäftsmodell in gewisser Hinsicht, ist nicht wirklich kapitalistisch, ne? Weil er ja im Endeffekt sozusagen eine Community hat, die mehr oder weniger freiwillig, doch eigentlich nicht nur mehr oder weniger, sondern ziemlich freiwillig und zwar auch ohne, sag ich mal, so Bezahlschranke, also es gibt kein Produkt, ja, sozusagen, sondern es ist im Endeffekt sozusagen eine freiwillig Spendenbasis, dies, das, ne? Und deswegen finde ich das interessant. Also das würde ich tatsächlich bei Tim auch schon gar nicht mehr kapitalistisch nennen, was er da macht.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen würde, aber auf jeden Fall ist es entspricht nicht so diesem typischen Bild, wie da ein Amerikaner und eben die amerikanischen Podcaster denken würden. Und ich finde, das ist auch, da merkt man schon diesen doch sehr starken Kulturunterschied, den du vorhin am Anfang erwähnt hast. Und dass das eben bei einer Firma ist die Art und Com und dass dann halt, dass diese Technik von Google adaptiert, geklaut, / was auch immer wird, und damit ein Milliardengeschäft gemacht wird, das ist ja irgendwo ein Stück weit prototypisch.
Ja, genau. Oder denk an, wie heißt der Karl-Heinz, der Typ von der Fraunhofer, Karl-Heinz Brandenburg,
ja.
Der Erfinder der MP3, ja. Ich meine, ja, er hat die fucking MP3 erfunden, hat praktisch nichts verdient, außer seinem normalen Gehalt bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Und ja, in den USA wurde es dann halt zum Megatreiber der Entwicklung.
Ich habe das irgendwann mal, gab es hier mal so einen Fall, das war irgendein Kid, der hatte sich was ausgedacht, und zwar hatte der eine Kamera, also das war so ein Ball, und der hatte in alle Richtungen Kameras installiert. Mhm. Und die Idee war, du schmeißt diesen Ball hoch, und das hat so einen Beschleunigungssensor drinne. Und wenn der Ball merkt, jetzt bin ich an der höchsten Stelle des Wurfs, dann macht er ein Foto in alle Richtungen und fällt wieder runter. Also es runterfallen, ja, oder
kenn ich.
Macht der Ball auch so, aber halt dieses in alle Richtungen Fotos machen. Und die Idee war halt, dass man das danach zusammenstitcht in so eine 360-Grad-Aufnahme und darüber irgendwelche Fotos machen kann. Und ich glaube, das ist ein höllisch schweres Problem, und ich glaube, er hat massiv unterschätzt, wie schwer dieses Problem ist, diese Bilder zusammenzustitchen vernünftig. Aber der hat dann irgendwie mit Mühe und Not, lass es 1 Million sein, an Venture-Kapital aufgetrieben. Der wäre in den USA wieder zugeschissen worden. Das ist gar keine Frage. Das ist, wenn der irgendwie ein paar Leute im Silicon Valley gekannt hätte. Und es ist halt dann auch wichtig, dass du im Silicon Valley bist, weil die Leute, die Kohle haben, die fahren halt auch nur so und so weit mit dem Auto. Das ist halt, wenn du da nicht im so und so weiten Umkreis um die Bay Area bist, dann hast du halt Pech gehabt, dann kommt niemand.
Komm auch nicht zu Elons Tesla-Party hier in Brandenburg, ne?
Wahrscheinlich nicht. Und was, Elons Tesla-Party?
Hast du nicht mitgekriegt? Es gab doch letztens die Eröffnung der Gigafactory hier in Berlin-Brandenburg. Und da gab es eine Riesenparty dazu.
Okay, was hat Julian Reichelt angestellt?
Ich bin mir nicht sicher, ob er da war. Aber ich würd davon drauf wetten, auf jeden Fall. Aber ich keine Ahnung. Ich war nicht da. Ich war nicht eingeladen.
Ach.
Ja.
Ich hatte auch keine Zeit.
Ich hab auch keinen Tesla, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also bin ich cool genug.
Ja, okay. Nee, ich habe von Elons Party nichts mitbekommen.
Ich habe das mitgekriegt auf Twitter, und dann habe ich mir so ein paar Videos dazu angeguckt. Da war tatsächlich eine ganz interessante Installation, und zwar hatten sie halt, du kennst diese Aufbauten, wo so zwischen zwei Elektroden da so Blitze sozusagen machen. Das ist ja tatsächlich von Tesla, also dem originalen Nikola Tesla, so eine, ich glaube, das heißt, glaube ich, auch Tesla-Spule oder Tesla, wie ist das irgendwie, ne? Und damit haben die haben so ein Ding gebaut und haben dann aber tatsächlich das sozusagen so gesteuert, dass diese Blitze, die da zwischen den Elektroden stattfanden, dass die eine bestimmte Frequenz machen konnten, und dann konnten sie das als Musikinstrument, haben sie das dann genutzt. Das habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich ganz interessant. Also die hatten wirklich so.
Ach so, das hat dann die Geräusche gemacht. Ach so.
Genau, hat dann halt sozusagen die Frequenzen hat so gebrummt in den Frequenzen und haben damit Musik gemacht.
Du hast das gerade erstaunlich gut simuliert. Also ich habe zwar nicht gehört, wie es geklingt, aber ich kann mir sehr gut, das war schon beeindruckend. Hätte ich Elon nicht mal eingeladen, dann wärst du die Sensation des Abends gewesen.
Genau, hätte er einfach gar nicht brauchen. Ich hätte mich einfach hingestellt mit einem Mikro und hätte gesagt, hätte pass
Michi
auf,
einfach.
Ich beatbox dir das.
Ich mache jetzt mal so Blitzgeräusche hier so. Und alle so.
Ja, eins meiner vielen Talente.
Klingen wie ein Blitzableiter.
Genau. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall diese, darüber nachzudenken, ist interessant. Und jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt haben wir hier in Berlin eine sehr, sehr weite, große, oder nicht nur in Berlin, in Deutschland vielleicht sogar, eine sehr, sehr weite, große digitale Zivilgesellschaft, die wahnsinnig gute Ideen hat und wahnsinnig erfolgreich von der Politik ignoriert wird. Und aber jetzt geht das ja los mit Blockchain. Nee, damit wollte ich nicht. Oh, Max, Mann. lass uns über Apple reden.
Ja.
Also ich war ja so nicht so wahnsinnig. Mich hat es ja nicht so umgehauen, aber erzähl du erstmal.
Ach komm. Also Apple hat gestern Keynote gemacht, Keynote-Präsentation, und haben. Ha! Da kriege ich gerade den Link. Mit dem Lieferlink. Apple hat gestern neue Gerätschaften vorgestellt, fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Vorstellung des PowerBooks. Also PowerBooks, das waren so die ersten Apple-Laptops, die ersten richtigen. Und die haben... iBook
vorher?
Nee, das iBook war danach. Lange danach, 30 Jahre. Das war Anfang der 90er, 1991. Das war das PowerBook 100, das PowerBook 140 und das PowerBook 170.
Okay,
und das war halt
jetzt damit aus mit.
Das war die Geburt des modernen Laptops. Das war so der erste Laptop, der hinten Tastatur, vorne Trackball hatten. Das war so ein Problem, was davor noch keiner gelöst hat. Es gab den Macintosh Portable. Das war so der erste transportable Apple-Rechner. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, 7 Kilo gewogen oder sowas. Das war halt ein Ungetüm. Und diese PowerBooks, das war dann, die waren auch ein brillanter Erfolg, gerade in den USA. Da hatte irgendwie Apple mit diesen Dingern quasi ein Monopol auf Laptops damals, weil die halt so weit ihrer Zeit damals voraus waren. Und so wie heutzutage, noch heute jeder Laptop im Wesentlichen aussieht. Also so diese Grundform und sowas, das kam damals alles. Und leicht und relativ bezahlbar und genau. Und jetzt hat Apple halt quasi 30 Jahre, fast 30 Jahre später dieses, haben sie jetzt ihre neuen MacBooks angekündigt, die neuen MacBook Pros. Nachdem ja letztes Jahr die erste Generation kam mit M1-Prozessoren und die iMacs und die Mac Minis und die MacBook Airs und sowas, kam jetzt halt das, die nächste Generation, kommt jetzt halt quasi, kommen die Pro-Rechner dazu, die Pro-MacBooks, und die sind halt nochmal viel, 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 viel schneller.
Ganz kurzer Einschub, weil ja. Ich hätte tatsächlich den M2 erwartet und nicht den die Pro-Linien und die Max-Linie und so. Also das hat mich schon überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die gehen jetzt hier irgendwie, aber diese Nummern scheinen tatsächlich Generationen zu sein, ne?
Das wissen wir noch nicht genau. Ich meine, das werden wir halt alles sehen erst. Das ist
Also es scheint mir jetzt evident zu sein, weil wenn du jetzt irgendwie halt M1 und dann irgendwie eine Pro- und eine Max-Linie machst, so, dann muss sie eins ja wohl für die erste Generation stehen.
Klar, von der Logik her klingt das total so, aber ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich auch von der Hardware her stimmt. Also das wird man erstmal rauskriegen müssen, ob dann da tatsächlich, also es hat sich sehr, 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 sehr viel geändert gegenüber der anderen, also der ersten M1-Generation oder halt dem Prozessor vom letzten Jahr. Und insofern keine Ahnung, ob das jetzt
Ja, aber quantitativ nicht strukturell, ne? Also die haben
doch, da hat sich strukturell
nur more of the same, oder?
Nee. Da hat sich schon. Also erstmal müssen wir wissen nicht, ob more of the same. Sie haben halt gesagt, es hat mehr Kerne. Das macht total Sinn. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach
dass das auch aus reinen Marketinggründen, dass sie einfach sagen, naja, es ist halt, ja, es sind einfach mehr Kerne und gar nicht erwähnen, dass es ein komplett modernisierter Kern ist. Das kann ja auch die nächste Generation sein oder sowas. Das weiß man ja im Zweifelsfall nicht. Was sich halt massiv geändert hat, also vorher gab es ja im Wesentlichen nur dieses, es gab diese eine Konfiguration und das war halt alles. Das war dieses, das war halt dieses, im Wesentlichen alle den gleichen Prozessorkern. Es gab zwei RAM-Ausbaustufen und ich glaube, das war's schon. Also im Wesentlichen quasi zwei Konfigurationen von diesem Prozessor. Und jetzt gibt's halt diese Pro-Linie, es gibt diese Max-Linie, diese Pro-Linie gibt's mit 8 oder 10 oder, nee, wie viel waren das, mit 10 Kernen und also es gibt erstaunlich viele Konfigurationen. Es gibt 16 Gigabyte ist das absolute Minimum, bis zu 64. Das ist das erste Mal in einem Apple-Laptop, dass man mehr als 16 Gigabyte Arbeitsspeicher hat. Das ist, über die 16 Gigabyte, weiß ich noch, habe ich mit einem Facebook-Kollegen schon gesprochen. Und das war damals schon so irgendwie so, wow, so lange ist jetzt schon das Maximum bei 16. Das muss doch eigentlich mal ein 32 Gigabyte. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt auch 32 Gigabyte schon seit einiger Zeit. Aber die 64, das ist auf jeden Fall was Neues. Die Grafikkerne scheinen wesentlich schneller geworden zu sein. Der Speicherdurchsatz ist halt, lag vorher etwa bei 60 Gigabit pro Sekunde bei dem M1. Und jetzt bei dem Pro M1 Pro bei 200 Gigabyte pro Sekunde und bei dem M1 Max bei 400 Gigabyte pro Sekunde. Und man muss an der Stelle dazu sagen, zum Vergleich, so das typische mit einem Intel-Prozessor liegst du wohl so bei etwas über 20 Gigabyte pro Sekunde. Also die schlechte Zahl vom letzten Jahr, die 60, die ist immer noch viel, viel besser als das, was du in vielen anderen Bereichen bekommst. Und das ist, also klar, es ist nicht mehr die Revolution, es ist halt nicht mehr der erste Apple Silicon Chip, sondern der kam halt letztes Jahr. Aber ich glaube, es ist ein großer Schritt von der Geschwindigkeit her und von der Performance. Und das ist das erste Mal, ich habe bisher immer das MacBook Pro 16 genommen oder 15, also das von der Fläche her größte, weil die halt die dedizierte Grafikkarte haben, die schnelleren Prozessoren und so weiter und so fort. Und das war quasi ein Muss, weil es gab diese 13 Zoll MacBooks, die haben halt nicht die Leistung. Im Augenblick habe ich hier gerade ein 13 Zoll MacBook, weil ich, als ich meinen Job angefangen habe, ich gesagt, nee, ich bestell mir mal keinen neuen Rechner, ich nehme jetzt erstmal irgendeinen alten, den er noch hat, bis die neuen MacBooks da sind. Also ich warte auf diese Kisten schon seit langem. So, also das ist erstmal das eine. Sie sind von der Prozessorleistung her wesentlich besser und haben komplett neues Design. Ich finde das neue Display, finde ich grandios. Darauf hatte ich gehofft. Das sieht
gut aus, ja.
Dieses mit den, wie heißt das, Mini-LEDs. Also halt, das haben sie in den neuen iPads, haben sie das auch drinne. Die Hintergrundbeleuchtung ist halt nicht, wie es normalerweise. Es gibt verschiedene Display-Technologien. So ganz klassisches einfach, das, was du hast, das, was ich an meinem MacBook habe, ist einfach im Hintergrund geht der Bildschirm an, da ist halt, hinter dem Panel ist eine Lampe und die Lampe leuchtet und die ist möglichst gleichmäßig und so, und da gibt's natürlich auch ganz, ganz schöne Fortschritte, aber im Wesentlichen ist die ist an oder die ist aus. Und dann gibt's bei Fernsehern gibt es was, dass die halt einzelne Zonen haben, 4 Zonen, 8 Zonen, dass sie halt nicht immer den ganzen Bildschirm beleuchten müssen, sondern dass sie halt nur einzelne Bereiche des Bildschirms beleuchten können, damit man halt einen stärkeren Kontrast hat, damit das Schwarz wirklich schön schwarz ist. Dann gibt es die OLED-Displays, die wir zum Beispiel in den iPhones haben, in den allermeisten oder in den meisten besseren Telefonen. Mein Fernseher ist ein OLED-Fernseher. Da ist dann halt eine Technologie, die hat ansonsten noch einige Nachteile, aber die ist halt, da leuchtet wirklich der Pixel. Da brauchst du keine Hintergrundbeleuchtung mehr, da geht einfach der Pixel wirklich an und der fängt dann an zu leuchten. Und dadurch, wenn man in einem dunklen Raum sitzt und man sieht irgendwie, guckt sich eine Science-Fiction-Serie an und man sieht die Sterne, dann sieht man halt nicht ein leuchtendes graues Rechteck mit ein paar Sternen davor, sondern sieht man wirklich im Dunkeln, ist das wirklich schwarz, der Hintergrund. Und was Apple jetzt gemacht hat, und diese Technologie ist eigentlich sehr, sehr cool, aber sie hat halt ein paar Nachteile. Sie ist nicht so hell wie wie TFT-Displays, sie brennt ein, sie hat Nachwischeffekte und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen besser geworden im Laufe der letzten Jahre.
Ein bisschen langsam auch, ne? Irgendwie so, was die Bildveränderungsfrequenz angeht.
Ja, das hat so einen Nachzieheffekt manchmal. Also ich glaube, es ist, dass die Zeit, die der Pixel braucht, um auszugehen, ist ein bisschen höher. Das sieht man, ich finde, das sieht man auf dem, und ich finde zum Beispiel auf dem iPhone, ist auf dem iPhone 12, was ich jetzt ja aktuell habe, da sieht man es deutlich seltener, aber auf dem iPhone 10, was das erste Apple-Display mit einem OLED-Bildschirm war, da hat man so in, was weiß ich was, im Tweetbot, wenn der Hintergrund grau war, sah der eher so bräunlich aus. Also das war teilweise echt nicht so super schön. So. Und ja, und die sind halt alles in allem, sind die irgendwie, auf der einen Seite sind sie geiler, aber auf der anderen Seite haben sie auch ganz schön viele Nachteile. Und jetzt haben sie halt in den iPads, haben sie halt diese Mini-LEDs, das heißt, vorne ein ganz normales TFT-Display, ganz normal, ein sehr, sehr gutes TFT-Display und im Hintergrund dann über 1000 oder vielleicht sogar über 10.000, ich weiß jetzt nicht, kleinste LEDs, die halt kleinste Bereiche des Bildschirms beleuchten können. Und das natürlich dann, wenn man Filme drauf gucken will oder sowas, ist das schon ziemlich geil, glaube ich, hoffe ich mal. War zumindest bei den iPads, die das als erstes hatten, fanden das alle sehr, sehr toll und haben das alle sehr, sehr gelobt, was das für ein tolles Display ist. Ich hoffe, dass es jetzt auch bei den MacBooks, ist das erste MacBook mit einem Notch, das heißt, der Bildschirm geht so weit an den Rand, dass die Kamera oben quasi so wie bei so einem iPhone ins Display reinschneidet. Scheinen sich auch mal wieder die Geister dran zu scheiden, ob das jetzt gut ist oder schlecht.
Ich meine, Notch ist halt einfach nicht schön, aber es ist halt, ja, es ist halt schöner als irgendwie die ganze Leiste oben Real Estate also Screen Estate zu verballern. Genau.
So ähnlich sehe ich es auch. Das ist halt, geht halt bis in die Bildschirm, in die Menüleiste rein. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Notch und ein paar mehr Pixel oder kein Notch, ist meine Antwort ganz klar. Ich nehme den Notch. es wird bestimmt sich irgendjemand finden, der da eine Lösung dafür baut, irgendeine App, mit der du dann quasi diesen Bereich des Bildschirms dauerhaft schwarz lässt und dann halt deine Menüleiste darunter anfängt. Ich glaube, man wird sich einfach dran gewöhnen. Aber auf jeden Fall, der Bildschirm geht bis auf 3,5 Millimeter an den Rand ran. Also man hat wirklich die gesamte Fläche des Bildschirms ist sehr, sehr gut ausgenutzt. Das ist das eine. Und Apple hat unfassbar viele Ports zurückgebracht, so viele sind es im Endeffekt gar nicht. Eigentlich sind es nur drei Sachen, die Apple zurückgebracht hat. Ich finde auch ein bisschen fragwürdig.
Das ist eine Menge.
Naja, das eine ist ein SD-Card-Slot.
Den haben sie auch wieder drin.
Hat einen SD-Card-Slot, genau. Ich habe ja so einen kleinen Adapter auf dem Tisch liegen für 5 Euro, wo man Micro-SD-Cards in USB-C-Slot schieben kann. Den brauche ich alle halbe Jahre mal. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht nachts geweint, weil ich keinen SD-Card-Slot mehr hatte. Also ist jetzt nichts Schlimmes, dass der wieder da ist, um Himmels Willen. Ich finde das überhaupt, also ich meine, klar, gerne. Aber ich habe den nicht vermisst. Ich krieg allerdings immer mal wieder mit, dass so Leute, die halt den ganzen Tag über filmen oder sowas, dass die ganze Zeit nur SD-Karten hin und her schieben. Und für die ist das halt eine total tolle Sache.
HDMI?
Keine Ahnung warum.
Also ja, man braucht den halt einfach ziemlich häufig. Also ich bin jedenfalls ein HDMI-Vielnutzer, weil ich halt Vorträge halte und wenn ich einen Vortrag halten muss, dann muss ich einen HDMI-Slot haben. Ne? Und mit einem am Rechner zu machen, muss ich halt den scheiß Adapter nicht mitnehmen. Ne?
Fahr ja. Hin
und zack, kann ich einfach mal ranmachen. Und ich sag mal so, HDMI ist einfach der große Standard für Displays. So. Und
das ist gar keine Frage. Ich habe mir halt irgendwann
macht
mal...
Macht schon Sinn. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die ein MacBook haben, die ihren HDMI-Slot nicht regelmäßig nutzen. Oder die HDMI nicht regelmäßig nutzen.
Ich nutze HDMI
formuliert. Nie. Echt nicht?
Wofür?
Weil du wahrscheinlich irgendwie ein Display hast, das du hast ein Display, das nicht mit HDMI läuft, oder? Du hast es das über USB-C oder so drin.
Ich habe da Thunderbolt dran, also DisplayPort.
Ja.
Also was ich hier habe, und das ist halt immer meine Traumlösung gewesen, ist halt, ich habe ein Kabel an meinem Rechner für alles. Und da geht Strom drüber, da ist das Display dran, da geht USB drüber, da geht vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Und ich brauche, wenn ich meinen Rechner anschließe, muss ich ein Thunderbolt-Kabel an meinen Rechner anschließen und ich habe alles verbunden. Ethernet kann ich da auch noch drüber machen, habe ich aber nicht angeschlossen. Und das finde ich ist einfach, und dann brauche ich da kein HDMI-Kabel mehr. Und wenn ich es an
den Fernseher... Das ist auch schön für dich, Max, aber das funktioniert für viele Leute nicht, weil sie halt keinen so einen fancy Rechner haben, wo man das über Thunderbolt machen kann, sondern der
geht... Na, aber es ist ansonsten, machst du es halt über USB-C? Jeder Bildschirm hat heutzutage USB-C. Also selbst der Bildschirm, den ich hier habe, den ich mir gerade geholt habe, und das war jetzt kein
super... Mein Bildschirm hat keinen USB-C.
Okay, dann hast du meiner hat halt USB-C und der kann darüber auch laden. Das heißt, man auch da schließt man im Zweifelsfall. Also ich habe jetzt da noch irgendwie sogar so einen Dock, was ich auch ganz gerne nutze. Aber ich glaube im Augenblick, ich wollte gerade sagen, ich habe vorhin gesagt, es wäre über DisplayPort, aber ich glaube im Augenblick ist er auch gerade über USB-C angeschlossen, der Rechner. Und ich habe halt, es gibt auch bei Amazon gibt's halt USB-C auf HDMI-Kabel, die kosten irgendwie 12 Euro und die sind viel länger als jedes HDMI-Kabel jemals wäre. Also kriegst du irgendwie für 15 Euro kriegst du ein 3-4 Meter langes USB-C auf HDMI-Kabel.
Das ist so geil, ich will ja kein Kabel, ich will kein Kabel, ich will einfach nur das HDMI in meinen scheiß Laptop zu stecken.
Aber dafür brauchst du ein Kabel. Ich meine,
wenn du kannst einfach ich finde, das ist auch interessant, weil tatsächlich ist ja Apple relativ dafür bekannt, dass sie relativ rabiat auch gegen den Willen ihrer Nutzer bestimmte Standards einfach mal scrappen. Und dass sie das halt machen, ne, dass sie das gemacht haben, damals mit dem zugunsten von USB-C alles runterzuballern, aber dass sie jetzt einen Rückschritt machen, das ist wirklich neu. Also das habe ich auch noch
nicht erlebt bei Apple. Ich weiß. Dann der nächste Anschluss, HDMI, MagSafe.
Ja.
Also ich verstehe das. Ich verstehe den Appeal von MagSafe total. Aber ich fand das halt auch da. Wobei das ist jetzt ein anderes MagSafe. Vorher war das halt, früher das alte Netzteil, das war halt hart verbunden und dann musstest du ein neues Apple-Netzteil kaufen, um deinen MagSafe-Adapter. Jetzt ist das ein USB-C auf MagSafe-Kabel und du könntest das theoretisch an jedes andere USB-C-Ladegerät anschließen, gehe ich jetzt mal von aus. Ich werde es bald rausfinden. Und ich verstehe auch den Appeal, ich kann mich erinnern, dass tatsächlich einmal hatte ich den Fall, dass Kolja ist irgendwo lang gelaufen, hat das Kabel lang gerissen und hätte fast wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte er meinen Rechner runtergerissen. Und klar, das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber ich finde, also was ich mehr vermisse, ist ein USB-A-Anschluss. Ein stinknormaler. Davon einer wieder zu haben, fände ich jetzt, hätte ich nicht verkehrt gefunden. Das haben sie halt irgendwie nicht durchgezogen oder sowas. Also ich finde.
Ja, den braucht auch wirklich jeder, ne? Also das ist halt so, da kommt man echt immer noch nicht aus mit.
Genau. Und das finde ich eigentlich viel erstaunlicher, warum ich einfach ein USB, also dass diese, das HD, also das HDMI vor
USB. Das war ihnen doch zu peinlich dann
irgendwie. Vielleicht, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Auf jeden Fall haben sich da alle die ganzen Tech-Nerds haben sich sehr, sehr gefreut, dass jetzt HDMI, MagSafe und der SD-Karten-Adapter wieder zurück sind. Drei Sachen, die ich jetzt, also HDMI habe ich gar nicht vermisst. MagSafe, okay, sehe ich ein. Und SD-Kartenleser meinetwegen. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass die da sind, aber ich finde es lustig, weil halt meine Realität so gar nichts mit der Realität da von den anderen Leuten zu tun hat. Das Einzige, was ich halt spannend finde, würde, ob das kompatibel ist, weil Diana hat noch ein altes MacBook Pro mit MagSafe und ob MagSafe 2 mit MagSafe 3 kompatibel ist. Das werde ich rausbekommen nächste Woche. Laut Apple Website ist es das nicht. Also wenn man probiert, man kann dieses MagSafe Kabel kann man nachkaufen und das wird angegeben, dass das nur mit den neuen MacBook Pros kompatibel sei. Allerdings wird auch Apple verkauft jetzt auch für $18 ein Wischtuch für den Monitor für $18. Auch das ist nur kompatibel. Für $18. Auch das ist, dieses Mikrofasertuch ist nur kompatibel mit einigen Geräten. Also insofern, vielleicht geht's ja auch mit alten, werden wir wahrscheinlich alles über kurz oder lang rausbekommen. Weil das wäre nämlich wirklich praktisch, weil dann könnte ich nämlich ein USB-C-Ladegerät an die Couch machen und dann an dem könnten Diana mit ihrem sehr alten MacBook und ich mit meinem sehr neuen MacBook beide unabhängig voneinander laden, ohne jedes Mal die Netzteile umstecken zu müssen. Das wäre echt praktisch. Und ich habe halt noch so viele von diesen alten MagSafe 2 Ladekabeln hier rumfliegen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das rückwärtskompatibel wäre. Aber so wie ich
kenne,
ist das nicht der Fall.
Aber kaufst du dir jetzt auch ein Monitor-Wischtuch einmal für die Arbeit und einmal für zu Hause?
Genau.
Also das würde ich jetzt machen. Das würde ich
jetzt
machen.
Wenn ich tagsüber im Homeoffice sitze, dann mache ich mit dem einen. Und dann abends, wenn ich Feierabend habe, dann mache ich nicht mit dem, dann mache ich das natürlich mit dem Privatwischtuch.
Alles andere. So viel muss sein.
Also so viel Zeit muss sein.
Du musst einfach 40 Euro für Wischtücher einfach mal ausgeben.
Nee, ich meine, manchmal hat man auch, ich bin da tatsächlich ein bisschen pieksig. Ich habe hier so eine Reinigungsflüssigkeit für den Monitor und so ein spezielles Tuch. Habe ich mir irgendwann, es kann durchaus sein, dass das auch so im Bereich von 15 Euro gekostet hat oder sowas, weil hin und wieder mache ich einfach meinen Bildschirm sauber und das mache ich dann so, dass dann lege ich den hin, sprühe das einmal mit dieser Lösung ein und dann mache ich das richtig so, bis jede einzelne Schliere weg ist und das mache ich alle paar Wochen mal, weil ich hasse das, wenn da irgendwelche Fingerabdrücke auf meinem Bildschirm drauf sind. Insofern,
so.
Vielleicht kaufe ich mir auch 4 von diesen Tüchern und nähe sie zusammen zu einem größeren. Wer weiß.
Wow. Und nur wenn du dir den extra großen 30 Zoll Super Monitor kaufst.
Ja. Genau. Ja, noch was wieder zurückgekommen ist, die neuen MacBooks haben keine Touchbar mehr.
Ja.
Sondern haben jetzt wieder Full-Size F-Tasten.
Das war aber auch abzusehen, oder?
Ja, das war total abzusehen. Ich finde es, ich hätte der Touchbar gerne mehr gegönnt. Also ich verstehe die Aufregung darüber nicht so wirklich. Ich kann, also sie, ja. Ich
habe sogar jemanden ranten sehen, dass sie jetzt weg ist.
Ja?
Muss ich mal aber sagen. Ja, ich habe irgendwie auf Facebook gerade, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand darüber gerantet, dass es weg ist, weil jetzt gerade erst hätte die Touchbar überhaupt zu sich selbst gefunden und die Anwendungen darauf wären jetzt so langsam benutzbar gewesen und so weiter und so fort und keine Ahnung.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass sich an der Touchbar irgendwas in den letzten Jahren geändert hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass seitdem es die Touchbar gibt, sich irgendwas Nennenswertes an ihr geändert hat, was ich echt schade.
Ich hatte sie nie, ich kann da nicht mitreden.
Was ich echt schade finde. Ich finde so ein paar Sachen finde ich an der Touchbar ganz angenehm. Ich finde zum Beispiel ganz schön, dass man im Fullscreen-Modus, wenn man irgendwie ein Video guckt, dass man so eine Scrubbing-Möglichkeit hat in vielen Apps. Ich finde das ganz angenehm, dass man quasi, ich habe eine Taste, die den Bildschirmschoner startet, darauf eingerichtet. Finde ich auch ganz nett. Es sind ein paar und keine physische Escape-Taste gedrückt zu haben, stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht doll genug als das. Aber ehrlich, die meiste Zeit sitze ich hier mit einer externen Tastatur an meinem Rechner und dafür misse ich die Touchbar auch nicht sonderlich. Also es ist schon, außer eben zum Bildschirmlocken, da greife ich ja, also um den Bildschirmschoner zu aktivieren, da greife ich tatsächlich rüber. Was ich schade finde, dass das, also ich finde auch einige Sachen finde ich schade beim MacBook Pro. Ich hätte mir mehr Farben gewünscht. Ich habe keinen Bock mehr auf nur Silber oder Schwarz. Ich hätte gern oranges MacBook gehabt. Ich finde es schade, dass es kein Face ID hat, besonders weil der Notch so breit ist. Da hat ja Face ID problemlos reingepasst. Weil das finde ich ein bisschen nervig, dass ich hier wenn ich mich an meinen Rechner sitze, dann muss ich hier, ich demonstriere das mal für dich, dann muss ich hier rübergreifen. Das ist eine Bewegung von fast 30 Zentimetern, nur um meinen Rechner zu aktivieren. Und das wäre doch schöner, wenn ich das einfach, indem ich grob in die Richtung gucke, machen kann. Also ich gebe zu, es ist ein Luxusproblem, aber ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn es Face ID gehabt hätte. Was noch so? Touchscreen. Warum hat das Ding jetzt kein, jetzt wo sie die Touchbar weggenommen haben, hätten wir mal einen scheiß Touchscreen nachrüsten können.
Aber ich meine, Fingerabdrücke auf dem Laptop-Display will doch keiner. Aber jedenfalls, ich habe ja den M1 MacBook Air.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es würde sich wie ein Rückschritt anfühlen, ganz ehrlich. Also ich meine, jetzt nochmal nach mittlerweile doch 5 Jahren, also ich hatte vorher das MacBook, jetzt nach 5 Jahren wieder ein Rechner mit Lüfter.
Das stimmt. Ich hoffe, dass der nie angehen wird oder nur sehr, sehr selten.
Also ein Rechner mit Lüfter zu kaufen, also überhaupt ein Rechner mit beweglichen Teilen, ne? Das fühlt sich nicht mehr, das darf nicht mehr sein.
Solid State, muss alles Solid State sein. Ja, ich stimme theoretisch mit dir überein. Ich hätte es natürlich geiler gefunden, wenn sie die gleiche Performance hingekriegt hätten ohne Lüfter, aber wenn ich die Wahl habe zwischen höherer Leistung und Lüfter und geringerer Leistung und keinen Lüfter, dann...
Aber was heißt geringere Leistung? Was ist der fucking M1, der bläst einen auch so durch die Decke und es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie, als würde ich jetzt hier auf dem Trocknen sitzen, ne? Also es ist jetzt...
Ja, ich möchte aber mehr durch die Decke geblasen werden. Also ich gehe mal davon aus, dass es, wenn es nicht nötig ist, dass der Lüfter auch einfach nicht angehen wird. Das ist ja, aber ich habe schon manchmal Anwendungen nach wie vor, die sehr viel Rechenleistung brauchen und wo ich einfach glücklich bin, wenn ich ein bisschen mehr Rechenleistung habe. Ich weiß auch nicht, ob es begründet ist, aber hast du mal ein 4K-Display dran gehabt an deinem MacBook Air?
Nee.
Weil ich hab jetzt hier an diesem 13 Zoll MacBook mit integrierter Grafik, was schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, ich habe so ein Loaner-Device genommen, weil ich auf die neueste Generation warten wollte und habe da ein 4K-Display dran. Und das ist schon ruckelig, muss man sagen. Also das ist, wenn ich da in einem Google Meet-Meeting sitze und das auf und alle Gesichter sehe auf einem 4K-Display, das ist schon ruckelig. Und das ist sowas.
Mit dem M1, ja?
Also. Nein, das ist älter. Das ist noch Intel. Okay. Das ist ein Core.
Ja, ich sag mal so, mein altes MacBook, ne, mit diesem immer noch Intel-Prozessor.
Ja.
Das war theoretisch für einen 4K-Monitor ausgelegt.
Ja, aber sorry. Also, ich meine, dieses
MacBook. Das wäre kein Spaß gewesen.
Quatsch.
Aber jetzt hier mit dem MacBook Air. Also da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken, da einen 4K-Monitor dran zu machen. Zwei 4K-Monitore, da wäre ich schon ein bisschen, aber...
Ich weiß gar nicht, ob du zwei externe Displays anschließen kannst an deinen.
Ich auch nicht, aber da würde ich auch, hätte ich auch ein bisschen Bedenken. Aber ich sag mal so einen, da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem mit, glaube ich.
Also ich habe hier ein 2019 4 Thunderbolts 3 Ports 2,8 Gigahertz Quad-Core Intel Core i7. Mit Intel Iris Plus Graphics 655, 1536 Megabyte. Es ist ein absolut okayer Rechner. Ich finde den Formfaktor total angenehm. Ich freue mich jetzt, dass ich die Leistung, die ich haben will, in einem 14 Zoll MacBook haben kann und dass ich mir nicht einen 16 Zoll kaufen muss, dass das geht. Ich hätte theoretisch genau die gleiche Vollausstattung, wenn ich sie brauchen würde, mit einem M1 Max auch in einem 14-Zoll MacBook haben können. Finde ich großartig. Brauche ich nicht das ganz große, weil ich finde, die neuen sind allerdings ein bisschen schwerer. Also das 14-Zoll MacBook ist jetzt ein bisschen schwerer als das 13-Zoll, aber ich glaube, es wird verkraftbar sein. Ich freue mich sehr. Endlich mal.
Ja,
aber wir müssen jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich wirklich über einen neuen Rechner freue.
Das ist schön, Max. Aber wir müssen jetzt auch nochmal den Elefanten im Raum ansprechen, ne? Also, dass du als Max jetzt das Pro nimmst, statt das Max, ja. Das geht mal gar nicht.
Und das eigentlich kann ich ja dann dir weitergeben.
Und eigentlich würde mir ja das Pro stehen. Also eigentlich müsste ich der M1 Pro und du den M1 Max nehmen. Das wäre doch, ich meine, hallo. Das
ja.
Ist für uns gemacht.
Warte mal, ich sag mal meinem Chef Bescheid.
Der muss dir jetzt mal so ein Max hinstellen und so, wie so ein Pro.
Ja.
Sag mal, eine Frage, ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Gibt es jetzt die 14 Zoll und die 16 Zoll Variante in Max und Pro jeweils oder ist Max auf 16 Zoll
begrenzt? Nee, es gibt beide Varianten mit, es gibt mehr Pro-Varianten beim 14 Zoll. Es gibt nur eine Pro-Variante beim 16 Zoll, quasi die allerkleinste, und das ist quasi die größte Pro-Variante im 14 Zoll. Und es gibt die Max-Varianten, gibt's, ich glaube, alle auch im 14 Zoll. Ja, alle.
Okay.
Also du kannst, die einzigen Unterschiede zwischen der 14 und der 16 Zoll Variante ist deutlich mehr Akkulaufzeit in dem 16 Zoll und halt ein kleineres Display.
Ja, also wie gesagt, also ich habe ja jetzt das, wie gesagt, das R und ich fand ja das R clunky, weil ich ja vorher das MacBook hatte und das war okay, einfach, ja, das war halt 12 Zoll und das R ist halt 13 Zoll.
Ja.
Ist halt original, also mit dem ein, ich glaube, das 13 Zoll MacBook Air ist halt so ein bisschen über ein Kilo, irgendwie 1,2 oder sowas.
Ja.
Und das MacBook war halt so 900 irgendwas Gramm. Und das ist schon ein Unterschied, ne? Das merkst du schon.
Krass.
Natürlich auch von den Auswirkungen und ich finde, ich würde lieber wieder einen 12 Zoll haben, ganz ehrlich.
Ja.
Also ich finde, die sollten definitiv das MacBook Air jetzt auf 12 Zoll reduzieren, weil das ist einfach ein geilerer Formfaktor. Das
ist dann halt
wirklich so groß wie so ein DIN A4 Zettel. Das ist dann wirklich so ein DIN A4 Zettel halt, ne?
Es ist ja ein Stück weit, ist ja meine, ich habe ja irgendwie mal.
Obwohl, das, doch, ja. Also ich glaube, das 12 Zoll war tatsächlich genau ein DIN A4 Zettel und das 13 Zoll ist ein bisschen größer.
Ich habe ja damals, als die M1 MacBooks eingeführt worden sind, habe ich ja prophezeit, so jetzt ist die neue Generation da mit bestehender, mit quasi bekannter Hardware und die nächste Iteration wird sein, dass dann halt neue Formfaktoren kommen und das ist ja genauso eingetreten. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nächste MacBook Air einfach, um sich stärker zu differenzieren vom 14 Zoll, dass das einfach wieder ein 12 Zoll MacBook Air wird und dann vielleicht halt kein Lüfter, aber mit besserer Display-Technologie. Und die könnten ja wahrscheinlich dann, klingt ja so, als ob man das 12 Zoll Gehäuse problemlos einen Bildschirm mit Notch reinkriegen könnte, der genauso groß wäre wie bei deinem 13 Zoll jetzt. Und das wäre dann sozusagen, das wäre perfekt. Also.
Ja, das, genau. Ja, das wäre doch super. Ich würde mir diesen, glaube ich, doch noch nicht kaufen, weil ich werde diesen hier, es ist mal ein bisschen totreiten, glaube ich. Weil der ist schon echt cool und ja,
aber das wird dann wahrscheinlich MacBook der M2 schon geliebt sein. Ich habe die alle geliebt.
Wir wissen alle, du liebst alle deinen Rechner.
Nein.
Du bist einfach ein Rechnerfreund.
Das ist, also ich bin ein Rechnerfreund, aber das MacBook Air, das erste, was ich hatte, das habe ich ewig gehabt. Damit habe ich auch richtig hardcore programmiert. Da habe ich iOS Development drauf gelernt. Und dann habe ich mir nochmal eins geholt, als wir aus den USA zurückgekommen sind, weil ich halt irgendeinen Rechner brauchte und dann ich dummerweise mir kein 13 Zoll MacBook Pro gekauft habe, sondern ein MacBook Air. Und ich mag den Formfaktor total gerne und das Gewicht und sowas und die Größe. Ich finde das alles super, aber es ist halt viel, 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 viel zu langsam. Und ich freue mich sehr drauf, jetzt ein ausreichend schnelles MacBook zu haben, was hoffentlich ein paar Jahre auch ausreichend schnell ist, was einen schönen Formfaktor hat. Das ist
ja, und da kann man ja eigentlich schön überleiten. Denn ich finde das interessant, dass du jetzt schon den Shipping-Order reingekriegt hast. Denn ich habe gehört, dass die Chip-Krise jetzt auch bei Apple angekommen ist.
Ja.
Und die Chip-Krise ist, finde ich, eine der frühen Ausläufer einer allgemeinen Supply-Chain-Krise, die wir momentan auf der Welt haben, die sehr bedenklich ist. Ne? Also wir haben verschiedenste Rohstoffe und Fertigprodukte und Halbfertigprodukte sind jetzt schon irgendwie knapp, ja.
Mhm.
Energie wird knapp, das Gas wird knapp. Wir haben momentan ganz, ganz krasse Labor Shortages, also im Endeffekt zu wenig Leute, die in bestimmten Bereichen arbeiten. Das sieht man momentan überall, am krassesten übrigens am BER hier in Berlin, wo momentan absolutes Chaos herrscht, weil die nicht genug Leute haben, um die Flüge abzufertigen. Ich habe das Gefühl, wir haben momentan einen krassen Einbruch des Angebots von vielen, vielen Dingen, von vielen auch ganz elementaren, wichtigen Dingen, solche Sachen wie Stahl, solche Sachen wie Holz, ja, irgendwie, die werden plötzlich knapp. Die Buchbranche schlägt Alarm, sie können nicht mehr genug Bücher für den Weihnachtsmarkt, für das Weihnachtsgeschäft drucken, weil Holz knapp ist, ja.
Aber ist die Holz, ist das noch aktuell oder ist das schon vorbei? Ist das jetzt noch eine Nachwehr von?
Das
ist,
ich weiß, dass das Holz. Das habe ich letzte Woche gehört.
Gehört. Aber also Holz war ja knapp so kurz nachdem Corona losging, wurde Holz knapp, weil alle damit rechneten, dass niemand mehr baut und dann haben die Leute trotzdem gebaut und gerade viel gebaut und dann wurde Holz knapp. Aber ich glaube, das hat sich schon weitgehend erledigt.
Ja, aber es ist halt noch, es gibt noch ganz viele andere.
Es gibt einige Bereiche, wo es jetzt gerade
nicht so ist. Also man muss ja sagen, diese ganzen Supply Chains sind halt mega komplexe Systeme, die, wenn halt da was schief geht, halt so Ripple-Effekte haben, ne? Also so sich aufaddierende, so ein bisschen so Chaos-Schmetterlings-Effekte, so, ja. Weil dann plötzlich dann sozusagen einfach Ketten unterbrochen werden und dann plötzlich Sachen sich stauen und dann Supplier plötzlich merken, okay, wir können nicht weiter produzieren, also senken wir die Produktion und dann hat das sozusagen Second-Order-Effekte und dann wird das halt alles krass so, ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt dann so ein, ich glaube, war das The Daily oder war das dieser Washington Post, dieser Wall Street Journal Podcast, habe ich gehört dazu, das war ganz interessant, hat das mal so ein bisschen erzählt. Also so eins der Probleme ist halt, dass durch Corona sozusagen der Schifffahrtsverkehr so teilweise komplett stillgestanden hat und dass dann die Container halt alle halt nicht mehr zurückgenommen wurden, weil sie nicht mehr gefüllt worden sind, ne, mit Gütern. Also vor allem auch in Afrika, interessanterweise, hatte Afrika nichts mehr, womit sie die Güter wieder rückfüllen mussten. Das heißt, sie haben sich dort gestapelt in den Häfen. Und teilweise haben sie jetzt halt große Container-Shortages, weil jetzt diese ganzen Container halt irgendwo gestrandet sind. Ja? Mhm. Das fangen sie jetzt gerade an, wo jetzt die Weltwirtschaft sozusagen wieder versucht wieder zurück in Tritt zu kommen, halt diese ganzen Schiffscontainer wieder aus diesen Häfen wieder zurückzuschaffen und so weiter wieder in den Umlauf zu bringen. Und aber teilweise wurden dann auch bestimmte Cargolinien einfach komplett gestrichen. Das heißt also so Leute wurden entlassen, also Strukturen wurden einfach abgebaut. Klar. Und die müssen jetzt wieder aufgebaut werden. Und dann hast du natürlich auch diese ganze Logistik auf den vier Rädern. Also es gibt, glaube ich, überall auf der Welt mittlerweile wirklich einen Mangel an Lkw-Fahrern. Und das liegt natürlich auch auf der Hand, weil jetzt jahrelang wurde trompetet, dass das halt auch kein Job mit Zukunft ist, weil das natürlich jetzt sofort irgendwie die KI übernehmen wird und so weiter und so fort. Und deswegen haben sich auch ganz wenig Leute dafür überhaupt die letzten Jahre entschieden, das zu werden. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Niedriglohnsektor.
Es ist auch einfach ein scheiß Job. Also
ist auch einfach ein scheiß Job, ne? Klar.
Also es gibt sicherlich Leute, die ihren Job sehr mögen und sehr gut machen, aber so im Großen und Ganzen spricht jetzt, glaube ich, nicht sonderlich viel für.
Also ich habe als Kind noch auf Achse gesehen mit Manfred Krug und ich fand das total super. Also ich fand den Job total super.
Aber es ist, ich glaube, so dieser Mangel an Lkw-Fahrern, das ist auch kein ganz neues Phänomen. Also das mag jetzt nochmal wesentlich dramatischer sein, als es noch vor Corona war und sowas, gar keine Frage. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es schon ein Kollege von mir, der hat, glaube ich, davon geträumt, Truckfahrer zu werden. Der hatte auf jeden Fall ein ausgedrucktes Poster in seinem Büro hängen, schon irgendwie 2013 oder sowas, wo Mercedes dafür geworben hat, dass man doch Truckfahrer werden müsse, weil es doch ein Beruf mit Zukunft sei und sowas. Also ich glaube, das ist kein ganz, ganz neues Phänomen. Das mag jetzt akuter geworden sein in den letzten Jahren und es ist jetzt lustig, dass ich das jetzt hier gerade begründe mit einer Anekdote von einem selbstgedruckten Poster, aber ja, so ist es halt. Wir haben ja sonst nichts, ne? Aber ich glaube, das ist, das kann schon, also dass das jetzt, aber ja, es ist schlimmer geworden. Ich glaube, in Europa ist es auch nochmal besonders schlimm geworden wegen Brexit. Natürlich in erster Linie in Großbritannien.
Also in England, in Großbritannien auf jeden Fall, ne? Also die haben natürlich einen Großteil ihrer also ich glaube, die merken gerade wirklich, dass sie einen Großteil von Osteuropäern da den Betrieb am Laufen gehalten haben und sie haben sich selbst davon abgeschnitten, von diesem Supply an. Naja, jedenfalls, was ich sagen will, ist, wir werden jetzt, glaube ich, die nächste Zeit definitiv eine reale Inflation erleben. Also es gab ja schon eine große Diskussion um Inflation hinsichtlich der EZB und dem vielen Geld, das sie druckt. Und es gibt aber definitiv, sag ich mal, rein empirisch überhaupt keinen klaren Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Inflation. Die existiert einfach nicht, ja. Und ich glaube, der Grund dafür liegt auch, also man würde ja eigentlich erstmal denken, ne, irgendwie Geldmenge steigt, also müssen die Preise steigen. Aber ich glaube, der Grund liegt darin, dass halt ein Großteil des Geldes, das gedruckt wird, halt einzig und allein in den Finanzmarkt fließt, indem dort halt reine Asset-Bewertungen dann aufgeblasen werden. Und das ist das, was wir die letzten Jahre alle gesehen haben und was wir jetzt, glaube ich, seit Corona nochmal verstärkt sehen, weil dann eben nochmal so viel gedruckt wurde, dass halt einfach sozusagen die Assetpreise einfach in die Höhe schnellen. Aber das ist natürlich nicht Inflation, weil Inflation sind die Everyday Goods, die man so kauft, jeden Tag irgendwie, das Brot, die Milch, das Benzin und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt, das geht jetzt los. Und das liegt eben nicht an dem EZB-Geld, sondern das liegt eben genau an dem mangelnden Angebot, an der geringeren Gütermenge, an den wenigeren Dienstleistungen, an den höheren Preisen für Rohstoffe und so weiter und so fort.
Na, erstmal steigen die Gehälter. Das ist erstmal noch keine Inflation direkt, sondern erstmal steigen die Gehälter.
Gehälter steigen ist immer auch mit ein Teil der Inflation. Ne?
Na klar, das ist irgendwann führt das dann sicherlich, aber erstmal ist es keine schlechte Sache, wenn die Gehälter steigen.
Ja, also die Preise steigen auch durchaus schon.
Ja, also ich hörte davon. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich habe jetzt, also ich ist jetzt kein Bereich, von dem ich viel Ahnung hätte. Ganz im Gegenteil, habe ich eher weniger Ahnung. Ich krieg so mit, dass einige sagen, oh mein Gott, Inflation, und andere sagen, ja, Moment mal, aber wir hatten letztes Jahr wirklich gar keine Inflation. Wir holen jetzt erstmal nur nach, was wir letztes Jahr hatten.
Genau, das war das bisherige Narrativ der Ökonomie und das ist, glaube ich, auch richtig. Das war jedenfalls auch richtig, aber jetzt haben wir halt wirklich eine Shortage an Gütern. So, und das ist halt.
Ja, okay, das ist aber das ist das heißt ja, muss mal gucken, was daraus wird. Ich kann mir vorstellen, dass Gas knapp wird diesen Winter. Da hört man ja einiges, was natürlich auch ein bisschen ein politisches Problem ist. Zum einen sind wir auch ein bisschen selber schuld, dass wir nach wie vor von Gas so abhängig sind. Zum anderen hat Putin halt jederzeit die Chance, uns die Gasvorräte abzuholen. Zum anderen ist tatsächlich auch der Weltmarkt halt einfach. China hat auch massive Energieprobleme.
Bei denen ist ja irgendwie noch Kohle irgendwie eingebrochen. Die hatten irgendwie eine Kohleregion und da sind irgendwie, gab es ein Grubenunglück oder irgendwie irgendwelche Sachen oder wegen irgendwelchen Unwettergeschichten mussten die Kohlebergwerke schließen. Die haben gerade so eine krasse Kohle-Shortage.
Ja, das ist, also keine Ahnung, was da, also das ist, da brennt es auf jeden Fall auch ganz ordentlich oder brennt nicht. Bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich hörte davon, beobachte es aus und kann nicht zu sagen.
Ja, jedenfalls, ich finde das wahnsinnig spannend, was gerade abgeht und ich frage mich, wo das hinführt, denn das Problem ist ja jetzt, da hatten wir schon ein paar Podcast-Folgen vorher drüber geredet, da die EZB und andere, also auch die Fed in den USA, weil die ja so eine krasse, sag ich mal, so eine krasse Geldpolitik gefahren haben mit A, Negativzinsen, ne? Also das haben wir immer noch, wir haben immer noch Negativzinsen, auch bei der Fed und also faktisch. Und und dann eben diese expandierende Geldmenge, dass das natürlich nicht zu halten ist, wenn du jetzt plötzlich als EZB und also als Notenbank ist dein allererstes und wichtigstes Ziel immer, und zwar definitiv in deinen Statuten, Geldstabilität. Ne? Also das heißt, die Stabilität der jeweiligen Währung. Das heißt mit anderen Worten, du bist verpflichtet, als Zentralbank jetzt dagegen zu steuern. Und was kannst du, und du hast ja natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten dagegen.
Solange sie nicht, also solange sie zu hoch ist. Also eine gewisse Inflation ist ja erwünscht.
Genau, aber das ist dann halt Ziel, aber die definierst du dann als Ziel und dann ist gut. Genau. Ne? Aber wenn die Inflation jetzt aber halt wirklich so ein bisschen galoppierend ist, wie das jetzt, glaube ich, wie man das jetzt zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten kann, dann wird die EZB und dann wird die Fed, dann werden diese Zentralbanken anfangen, Gegenmaßnahmen zu machen. Was sind die Gegenmaßnahmen? Das sind natürlich einerseits den Geldhahn wieder zuzudrehen. Und gleichzeitig oder vielleicht oder alternativ die Zinsen, den Leitzins zu erhöhen. Und jetzt kommt nämlich das Interessante. Ne? Also wenn man jetzt einmal Wuhl Webers Zentralbankkapitalismus aufmerksam gelesen hat, dann weiß man, dass das gesamte fucking Schattenbanksystem schon seit der Finanzkrise komplett auf diesen, sag ich mal, umsonst Geld, das von den Zentralbanken kommt, komplett angewiesen sind. Die sind komplett abhängig davon. Das gesamte Schattenbanksystem, das heißt also die ganzen Hedgefonds, die ganzen diese ganzen mega krassen Finanzunternehmen, ja, BlackRock und so weiter, die sind auf das billige Geld von den Zentralbanken angewiesen. Und wenn die jetzt plötzlich die Zinsschraube hochdrehen, dann könnte dieses System wirklich und echt so richtig krass zusammen crashen. Das heißt, in anderen Worten, die Zentralbanken sind momentan in einem Dilemma. Lassen wir die Inflation jetzt galoppieren und hoffen, dass es einfach nicht so lange geht und dass es dann irgendwie, dass sich das wieder beruhigt, das System und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auch durchaus, kann man auch durchaus annehmen, dass es so passiert. Oder steuern wir gegen und erhöhen den Zins und so weiter und so fort und riskieren einen kompletten Finanzkollaps. Und also vor dieser Entscheidung stehen die jetzt. Und ich habe letztens einen Text gelesen, den fand ich auch ganz spannend. Da macht der Autor den Case, dass eben diese jetzt einsetzende Inflation nur der Anfang ist einer allgemeinen Inflation, ausgelöst durch den Klimawandel. Ne? Denn wenn du dir anschaust, allein bei den Chip-Produzenten, also diese Chip-Geschichten, ne? Wir haben jetzt diese Chip-Shortage, ist im Endeffekt durch dadurch ausgelöst, dass wir sowieso nur drei wirklich große Chip-Hersteller haben, die auf den aktuellen Niveaus produzieren. Das ist irgendwie TSMC in Taiwan, das ist Samsung in Südkorea und ich glaube dann noch in Texas gibt es noch einen Chip Fabrikanten.
Intel ist auf jeden Fall ganz gut.
Genau, ich weiß nicht, ob das Intel noch dabei ist.
Und ja, Intel steht auf jeden Fall nach wie vor Chips her.
Genau, also diese drei Werke gibt es, die es machen. Und in zwei von diesen drei Werken gab es klimabedingt Probleme. Also bei dem einen ist irgendwie das Wasser ausgegangen und beim anderen gab es dann irgendwie Floodings oder irgendein anderes Wetterphänomen, weswegen dort halt die Chip-Shortage sozusagen eingesetzt ist. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass halt auf der Welt weiterhin der Klimawandel mit extremen Wetterereignissen die ganzen Supply Chains disrupted, ja, dann wirst du davon ausgehen müssen, dass dieser Zustand, den wir momentan haben, nicht, der ist vielleicht sozusagen lokal von kurzer Dauer, ne, dass halt also jedes einzelne Supply Chain Problem wird irgendwie gelöst werden auf Dauer, ja, aber das nächste Wetter, ein Unwetterereignis wird das nächste Supply Chain Shortage sozusagen verursachen. Das heißt also, Supply Chain Shortages werden jetzt einfach die Normalität werden. Klar, da kann man dann wieder darauf reagieren, kann man das alles ein bisschen resilienter machen, kann man halt mehr Redundanz reinbringen in diese ganzen Supply Chains und so, aber im Großen und Ganzen wird es definitiv wieder zu einem Preisanstieg kommen. Und das war jetzt so die These von dem Autor und das fand ich irgendwie ganz plausibel.
Ja, also ich finde es total plausibel, dass man sagt, naja, wenn das Wetter sich, also wenn das Klima sich ändert und aufgrund dessen, also um stabil wirtschaften zu können, brauchst du halt stabile Verhältnisse und du willst nach Möglichkeit, dass sich nie irgendwas ändert, weil dann kannst du einfach das, was du machst, weitermachen bis her. Und wenn er halt so ein Klimawandel dir, der kann da eben sicherlich ganz schön den Tag verderben oder das Jahr oder was auch immer. Ich finde, das klingt total plausibel. Ich meine, wir haben es ja dieses Jahr in Deutschland gesehen mit dem Hochwasser, was das für Schäden angerichtet hat, wie viel Milliarden. Und ja, das muss alles repariert werden, das muss alles neu gebaut werden, da müssen neue Straßen gemacht werden, etc. pp. Und das kostet halt, ist halt auch Geld, was du nicht in andere Bereiche investieren kannst. Allerdings bin ich auch der Meinung, also ist mein Eindruck auch so ein bisschen, naja, jetzt ist es halt leicht, irgendwelche Artikel zu schreiben und dann ist es vielleicht doch gar nicht so instabil, noch nicht oder so. Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht natürlich, aber man muss natürlich auch sehen, dass diese Wirtschaftsunternehmen, die sind jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, die wissen auch, dass es einen Klimawandel gibt, sie wissen auch, dass es dass die Supply Chains vulnerable sind und dass sie da irgendwie nachbessern müssen. Insofern kann man vielleicht hoffen, dass es vielleicht doch nicht ganz so.
Aber es muss mehr was. Also ich halte es für total plausibel, dass man einfach mehr Geld reinsteckt. Also diese dünnen Supply Chains, diese anfälligen, das ist ja nicht entstanden, weil alle zu doof sind, sondern weil es halt einfach die billigste Art ist, zu wirtschaften. Du hast halt irgendwo auf der Welt eine Firma, die stellt das her, sau billig, also im Vergleich zu allem. Jedem anderen Verfahren und da kaufen halt alle ein und jetzt besteht halt die Gefahr, dass das absäuft und dann braucht man halt ein paar mehr Fabriken für das gleiche Zeug oder vielleicht sogar sehr viel mehr und das ist natürlich erstmal ineffizienter und darum teurer und also insofern, klar, kann ich mir vorstellen, dass sich dadurch die Sachen verteuern.
Ja,
auf jeden Fall. Ich glaube,
dass das zu kurz historisch gesehen war es ja Toyota, die in den 90er Jahren dieses Just-in-Time-Production erfunden haben. Das heißt also, dass du praktisch keine Lagerbestände mehr hast für irgendwelche Zwischenprodukte, sondern halt alles, was du bekommst, halt sofort verbaust und dass du deine Supply Chains so durchorganisierst, dass du halt immer sozusagen Just-in-Time deine Sachen reinbekommst, um sie halt weiter zu verbauen, sodass du halt dann entsprechend ganz viel Geld sparen kannst, indem du nicht irgendwelche Sachen lagerst, indem du nicht irgendwelche Vorräte baust, indem du nicht etc. machst, sondern dass du halt irgendwie alles ganz, ganz dünn machst. Ne?
Genau.
Und das funktioniert so lange,
es gut geht.
Genau, es geht, genau. It works until it doesn't. Ja. Irgendwie, und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann ist halt irgendwie Holland in Not.
Ja, ich weiß auch, also zum Beispiel mit den Schiffen. Ich weiß, dass da ist natürlich dann auch viel einfach hausgemacht. Also am Anfang war das ja, dass die Ship Shortage ganz besonders hart die Autoindustrie erwischt hat, weil die halt einfach dachten, oh, wir verkaufen jetzt erstmal keine Autos mehr wegen Corona und dann hat sich der Automarkt erstaunlich schnell wieder erholt und dann wollten sie doch mehr Chip-Kapazitäten haben und dann konnten sie nicht mehr kriegen und konnten deswegen jetzt weniger Autos bauen. Ich glaube aber, vielleicht ist es jetzt auch einfach, vielleicht ist der digitale Wandel jetzt so weit, dass wir einfach ein massives Aufbauen an Chip-Kapazitäten brauchen. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir uns noch darüber lustig gemacht, dass es Ansätze gibt, in Europa Chip-Kapazitäten hochzufahren.
Das gibt ja immer noch, ne? Das Infineon-Werk, das gibt's ja, glaube ich, noch.
Ja, genau. Und dieses, diese Lithografiemaschinen, die bei TSMC genutzt werden, die stammen aus Holland. Und in Holland ist die einzige Firma der Welt, die diese Maschinen herstellen kann. Und die haben dieses milliardenteure Verfahren und außer ihnen hat das keiner. Und dann kann man vielleicht auch hier dann über kurz oder lang, ich meine, das ist definitiv, also wenn ich das jetzt so sage, klack, 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 das ist jetzt keine triviale Sache, da braucht man Zehntausende sehr gut ausgebildete Leute, da braucht man alle möglichen Sachen, keine Ahnung, vielleicht
ist es hier in Europa gar nicht mehr machbar. Von 5 bis 10 Jahren irgendwie, das ist auch
total ja,
ich meine, ich finde Mikrochips auch wirklich interessant, ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben, weil der Punkt ist natürlich, dass es einer der wirklichen Bereiche, wo man sag ich mal, noch wirklich diesen krassen technologischen Vorsprung hat und ausbauen kann und für sich nutzen kann, ne? Weil der Chip-Produzent so unglaublich schwierig ist und so unglaublich viel Know-how erfordert, dass es halt tatsächlich ganz mal das Gegenbeispiel, ja. Also es wurde ja gerade Twitch gehackt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ja, ja.
Twitch, der Streaming-Dings, wo die ganzen Gamer da immer ihre Sachen streamen, wurde der gesamte Source-Code, ja, der wurde komplett gegrabt und einfach online gestellt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so ja, okay, lustig so, aber ich glaube, es macht wirklich gar keinen Unterschied. Also ich glaube nicht, dass Twitch irgendeine Technologie hat in Sachen Streaming, die jetzt irgendwie ihnen den Edge in der Competition irgendwie nach vorne bringt. Ja.
Jedenfalls nicht viel.
Das sind reine Netzwerkeffekte, das sind reine Plattformeffekte, die nichts mehr mit der Technologie zu tun haben. Und ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob dieser fucking Source Code öffentlich ist oder nicht. Ne?
Ja, und
dagegen sind so Produktionsgeheimnisse von Chip-Herstellern, ja, die sind, glaube ich, gehütet wie ein Augapfel, weil die halt wirklich einen Unterschied machen, wenn die Konkurrenz da rankommt. Und ich glaube, das ist auch dort, wo China ganz, ganz viel Wirtschaftsspionage betreibt. Und ich glaube, dass deswegen auch genau diese ganze Chip-Herstellung ein Kernbereich dessen ist, was man jetzt heutzutage als technologische Souveränität verhandelt. Ne? Also das heißt, ein politischer Raum, der nicht in der Lage ist, seine eigenen Chips herzustellen, der ist halt einfach nicht cybersouverän, weil er halt angewiesen ist von anderen Mächten und ihren Chip-Supplies. Mhm. Und alles andere kann man aber irgendwie, nicht einfach, aber kriegt man irgendwie geregelt. So. Es ist auch nicht leicht, aber ist nicht so schwer wie Chips.
Naja, ich meine, Software selber hinzukriegen ist jetzt auch nicht gerade trivial. Ich glaube, es ist schon die Kombination aus allem. Ich meine, das gute Autosoftware zu bauen, wissen wir jetzt auch von VW, ist auch nicht gerade trivial. Also neben den Chips brauchen sie auch noch die Software, die auf den Chips laufen soll. Also insofern, ich würde es nicht ganz unterschreiben.
Gute Betrugssoftware muss auch gut geschrieben sein, sonst fällt das einfach auch zu schnell auf.
Ja, sie müssen vielleicht auch mal was anderes als nur... Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele VW-Kunden das tatsächlich interessiert, aber wir reden hier ja relativ, ich habe ja schon ein paar Mal hier über diesen ID3, den ich in letzter Zeit öfters fahre, weil er halt bei V-Share das Auto ist. Wobei, sie haben jetzt ein Software-Update gemacht, darauf auf den Dingern ausgespielt, und es ist jetzt deutlich besser geworden. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, akzeptabel. Auch das muss man hinkriegen. Also ich glaube, dass die Chips sind das eine, aber du brauchst halt auch noch das, was auf den Chips läuft, weil ohne die Software drauf sind die ganzen Chips wertlos. So trivial ist das nicht. Also es ist schon, also ich halte das für eine sehr deutsche Krankheit, die Komplexität von Softwareentwicklung zu unterschätzen. Und obwohl wir da seit Jahrzehnten unfassbar schlecht drin sind, tun wir immer noch so, als ob es total einfach wäre und das jeder könnte und dann dass es sich überhaupt nicht lohnt, da irgendwelche Arbeit reinzustecken.
Weil so eine Führerschein-App, das kann doch wohl auch Deroutier programmieren. Ist doch ganz klar. Das macht ja im Nachmittag.
Mit wie haben sie es genannt? Ich hab da auf LinkedIn, das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Diskussion auf LinkedIn erlebt hatte, hat irgendwie sich der Chef von dem ganzen Projekt, Linus Neumann hat darauf verlinkt, und da hat sich der Chef von diesem ganzen Projekt selber auf die Schulter geklopft, wie geil das ja eigentlich gelaufen ist, diese Führerschein-App, und dass das natürlich, und dass das ja ein Zeichen ist, wie gut man ist, dass man da auch mal Fehler macht und dass man die auch mal bereit ist einzugestehen und so, und dass die eigentliche Sache ja gar nicht angegriffen worden ist, sondern es ist ja nur die App vorne angegriffen, also ja, wir hatten einfach noch nicht
Zeit. Das habe ich sogar gesehen auf Twitter, irgendwie so ein Screenshot davon oder so.
Genau, und das war so ein auf sein eigenes Versagen sich öffentlich einen runterholen.
Nee, was wie die Argumentation war, Ja gut, die war jetzt halt, das war jetzt halt alles nicht so ganz sauber und super sicher, aber wir waren verdammt schnell. Und da ich habe das nämlich vertwittert mit dem Dings, wie viel ist 8 mal 5 und ich so und dann 21. Ja, das ist leider falsch, aber verdammt schnell.
Und ich kann den Hintergrund dahinter ja auch, also dass es halt irgendwie nicht 5 Jahre gedauert hat und irgendwie so und so viel Milliarden Ausschreibungen, sondern dass es halt irgendwie relativ schnell geht. Aber die haben wirklich
Agile, das war einfach fucking Agile.
Oh, geh mir weg mit Agile. es ist einfach, es war handwerklich halt fundamentale Fehler gemacht. Also ich meine, schnell sein und aufgrund dessen, dass man schnell ist, Fehler zu machen, okay. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt bei einer Führerschein-App machen sollte, aber ja, ich habe bei Facebook gearbeitet, Move Fast and Break Things, das war das, aber es heißt nicht, bau Scheiße. Also das heißt ja nicht, dass man, also ich meine,
Facebook. Apropos ja, Break Facebook, ne?
Break Facebook, ja. Über den Outage
nochmal. Ja, Outage können wir auch nochmal reden.
Auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man irgendwie, dass man sich mit dem Hammer auf den Fuß haut. Das ist nicht Move Fast and Break Things. Das ist einfach dumm. Und ich meine, bei
irgendeinem. Wieso? Break the foot? Break the
foot? bei irgendeinem Shared Provider, bei Hetzner auf einem Shared Server seine Führerscheinanwendung zu hosten, das ist
ja, und vor allem dann halt überhaupt erstmal ein Protokoll nehmen, von dem öffentlich ist, dass es halt Sicherheitslücken hat, die
ja.
das ist ja eigentlich schon der kapitale Fehler, so ja.
Ja, genau, das war der Angriff aus, also so, das war auf so vielen Ebenen einfach so scheiße und dann klopft er sich da auf die Schulter, sagt, eigentlich haben wir schon ganz schön geil gemacht. Und dann in den Kommentaren dann so die ganzen Consultants und so und diese ganzen Berater, ja, das hat's wirklich geil gemacht, das war wirklich schon super, das war noch superer, geht eigentlich gar nicht, also das ist jetzt, und das war so ein Ringelwichsen mit Anfassen, ich habe keine Ahnung, das war wirklich, und da habe ich dann irgendwie so einen Kommentar halt drunter geschrieben, und dann hat mir da auch irgendwie so ein Consultant geantwortet und das war so offensichtlich, dass mit dem jegliche Diskussion einfach komplett zwecklos ist.
Immer nur meckern.
Nein. Das war so, ja, und genau, da war nämlich die Distributed Ledger, DLT, die DLT Technology. Man darf nämlich nicht mehr, ich glaube, man darf nicht mehr Blockchain sagen,
weil sie einfach mitgekriegt haben,
dass ich das out. Dass sich da jeder in den Mund übergibt.
DLT ist the thick king, ja. Auf
jeden Fall. Und der schmeißt, also da war nämlich auch so, dass der Punkt war, dass irgendjemand hat halt geschrieben, ja, aber wenn ihr die Daten auf eurem Server entschlüsselt, dann sind sie nicht mehr verschlüsselt, dann sind sie potenziell unsicher. Und der hat dann wirklich ja, aber das kannst du nicht sagen, das ist doch so viel zu pauschal, das ist ja nach dem so und so ISO-Norm-Verfahren abgesichert und das wird so und so und dadurch sichergestellt, dass das höchst sicher ist und das ist überhaupt, dann kannst du natürlich argumentieren, wie du willst, aber du kannst natürlich argumentieren, dass dein Schiff nach ISO-Norm 38.000 nicht untergehen kann, aber wenn deine Füße gerade nass werden, dann ist das vielleicht doch ein Grund, nochmal drüber nachzudenken. Und das ist so halt so auf LinkedIn, auf Twitter fällt es ja noch schwer, die Leute ernst zu nehmen, weil da haben sie ja alle bekloppte Image, also ich meine, klar, sind ja die gleichen Leute im Endeffekt. Aber auf LinkedIn, was ich da so an Gesocks rumtreibe, ist wirklich, wirklich anstrengend.
Ich gucke auch
auf LinkedIn. Und es geht nur da auf
LinkedIn. Da guck ich nur alle paar Monate rein und klick dann ein paar Freundschaften.
Ich habe heute mal wieder eine Recruiter-Mail gehabt, die ich bin ja wirklich niemand, der irgendwie auf Rechtschreibfehler achtet, aber da sind in
das einem Absatz. Du bist auch nicht mit mir befreundet, glaube ich.
Da sind in einem Absatz, und ich meine, ich weiß ja, dass diese Mail nicht nur an mich rausgeht, sondern dass die an ungefähr 8000 Leute, die irgendwie in ihrem Adressbuch haben, rausgefeuert werden. Und da waren auf einen Absatz, ich weiß nicht, 20, 30, also das erste ist mir aufgefallen, weil sie angefangen haben, Top-Tech irgendwie zu schreiben. Das haben sie komplett in groß, hat sie komplett in Großbuchstaben geschrieben. Außer den ersten Buchstaben, den hat sie vergessen, groß zu schreiben. Hat sie auch nicht, Schrifttaste nicht schnell genug. Und wirklich so glaring, schlimme Fehler, schlimme Grammatikfehler und so. Und
also nicht mal mehr drüber geguckt, so, ja?
Nein. Also wirklich so ganz offensichtlich,
schlimm,
okay, jemand ist alles egal gewesen. Ich glaube, der Job ist auch ganz scheiße. Vielleicht war es auch eine Warnung an mich, so dass niemand diesen Job.
So muss man das, glaube ich, immer lesen. Das ist immer eine Warnung, ja. Wenn sich Leute keine Mühe geben, dann ist es immer, das ist immer eine Warnung.
Naja.
Das muss man schon ernst nehmen. Wenn sich Leute keine Mühe geben, das muss man ernst nehmen. Das ist eine Botschaft.
Ja, oder einfach, ja, keine Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, was die Frau dazu getrieben hat. Vielleicht hat sie ja auch gerade vom irgendwie einen tragischen Todesfall in der Familie gehabt oder weiß der Teufel was, dass es Wichtigeres gibt. Ich nenne auch keine Namen, aber es war schon krass.
ja.
Naja. Ja,
ja, Softwareprojekte. Also ich gebe dazu, dass es da auch definitiv, ich sag jetzt nicht, dass Softwareprojekte jetzt egal sind. So, das will ich nicht sagen, ne? Aber ich mal anders. Also es gibt ja momentan, die letzten Monate gab es große Diskussionen um China und ihren Crackdown auf die eigene Tech-Szene. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, also du hast ja natürlich mitgekriegt, ne, mit Alibaba und Ant, da die an die Börse gehen wollten. Haben wir schon mal hier drüber gesprochen. Jack Ma, der dann irgendwie Monate weg war und irgendwie wiedergekommen ist. Aber es war ja nicht nur die, sondern es war dann auch Tencent, es war dann auch verschiedene andere Plattformen. Es war dann auch teilweise der Verbot von bestimmten Dienstleistungen, teilweise auch verbunden mit einem Crackdown, interessanterweise auf so die ganze Popkulturszene und auf diese ganze K-Pop-Szene. Auf massenhaft Sachen, genau. Also es war schon auch kombiniert
mit vielen Sachen. Lernhilffirmen.
Genau, also genau, so Nachhilfefirmen und solche Sachen. Interessanterweise ist es so, dass aber wenn man sich halt das genau anschaut, dann gibt es tatsächlich auch in all diesen Branchen gab es auch wirklich einfach strukturelle Probleme, ne?
Klar.
Und teilweise sind das die ähnlichen strukturellen Probleme, die wir im Westen mit den gleichen ähnlichen Firmen haben. Und man kann zumindest einen Teil dieser Dinge auch wirklich als eine ernsthafte Form von Internetregulierung auf großem Maßstab verstehen und interpretieren. Und dann kann man dann auch, sag ich mal, auf reiner Policy-Ebene gucken, ob das jetzt sinnvolle Maßnahmen sind oder nicht. Da kann man auch wieder drüber streiten, ne, klar. Aber ich glaube, nicht alles jedenfalls davon ist jetzt irgendwie, wir sind der autoritäre Staat, der jetzt irgendwie die Kontrolle über die Gesellschaft wieder zurückstimmen. Ein Teil davon sicherlich, aber nicht alles. Und die Frage und ein Teil der Diskussion um diese Frage, was China jetzt dazu getrieben hat, war tatsächlich diese Frage nach, und hier komme ich wieder zurück zur technologischen Souveränität, im Sinne von, dass sie einfach gesehen haben, dass ein Großteil dieser ganzen Plattformen, Geschäftsmodelle sind halt einfach Rent-Seeking-Systeme, die halt durch die Kontrolle von Verbindungen jetzt irgendwie ihr Geschäftsmodell gemacht haben, die aber eigentlich der Gesellschaft jetzt keine wirklich großen zusätzlichen, keinen wirklichen Mehrwert hinzufügen. Ja? Und dass im Endeffekt das sozusagen so eine Form von Industriepolitik ist, halt die Gelder weg von diesen ganzen Consumer-Capture-Systemen hin zu eben mehr substanziellen Dingen wie eben Chip-Entwicklung hinzufunneln. Ja? Also das war jetzt jedenfalls eine der Thesen, die so
herumkursierten.
Ja. Das fand ich ganz interessant.
Naja, ich meine, es ist ja, in China geht ja gerade einiges, da geht ja auch die Immobilienindustrie gerade massiv den Bach runter. Diese Pleite oder noch nicht ganz Pleite von Evergrande haben die meisten mitbekommen, der drittgrößte Immobilienbauer von China ist quasi insolvent und das färbt schon ab auf andere Firmen. Das ist ja auch kein neues Phänomen,
dass die Housing Bubble in China irgendwann mal platzen wird, das hört man ja auch nicht seit gestern. Und ja, jetzt, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mal wieder ein Video gesehen, wo jemand, wo ein paar Leute durch ein Stadtviertel gefahren sind mit Dutzenden, Hunderten vielleicht von Häusern und sehr vielen Hochhäusern, die einfach im Wesentlichen leer stehen oder fast zu 100% leer stehen und einfach teilweise auch nicht mehr weitergebaut wurden. Das war jetzt auch nichts Neues. Und das ist, ich habe das, also was ich so bisher auch sehr stark gehört habe, ist halt, naja, die haben halt bisher um der guten Wachstumszahlen haben die halt relativ machen lassen. Und jetzt haben sie vielleicht ein bisschen Angst, also entweder weil das hier, weil es quasi ein Richtungswechsel ist oder halt weil sie auch einfach Schiss haben, dass es ihnen aus den Händen gleitet, fangen sie jetzt an, so ein bisschen das Ganze anzuziehen. Und die Wirtschaft vom, ja, ist ja auch eine Form, also ich meine, diese ganzen Tech-Firmen sind ja auch so groß geworden, weil sie einfach massives monopolistisches Verhalten an den Tag gelegt haben und damit halt durchgekommen sind und halt Konkurrenten massiv benachteiligt haben auf ihrer eigenen Plattform und sowas, etwas, was sich andere Firmen, auch amerikanische Firmen, die sicherlich nicht zimperlich sind, so nicht erlauben könnten und sowas. Und jetzt legt man da halt ein bisschen nach und halt diese ganzen, also dieses Evergrande, das ist ja darauf zurückzuführen, dass die halt letztes Jahr irgendwann Regeln eingeführt haben, unter welchen Bedingungen man noch Kredit aufnehmen kann als so eine Firma. Und diese Firma hat halt direkt, also gab es drei Regeln, die man nicht brechen darf, oder beziehungsweise drei Marken, die man nicht überschreiten darf. Die haben auf Anhieb alle drei Marken überbrochen und ja, und jetzt rennen sie halt gerade in die Scheiße rein. Ich bin mal gespannt, was, also ich frag mich so ein bisschen bei diesem ganzen China-Zeug, ist auf der einen Seite haben die halt den großen Vorteil, die haben halt den großen Hammer und den gibt's halt in der Demokratie im Allgemeinen nicht so im Rechtsstaat. Da muss man halt deutlich filigraner vorgehen und deutlich vorsichtiger sein. Auf der anderen Seite kann man aber mit so einem großen Hammer natürlich auch sehr viel Schaden anrichten und wir waren damit bei sich auf dem Fuß hämmern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade in China passiert, dass die glauben, naja, wir zeigen jetzt mal, wir haben das jetzt ein paar Jahre, das ging ja ganz gut, wir haben das ja, ist ja alles ganz gut gewachsen. Jetzt bremsen wir es mal wieder ein bisschen, bevor es überhitzt und bevor das hier mit der Korruption zu arg ausartet. Und das kann ja auch alles nach hinten losgehen. Ich bin mal sehr gespannt.
Ja. Ja, wir hatten jetzt ja, wir hatten im Endeffekt letztes Mal schon so ein bisschen über China geredet. Ich wollte erst nur noch so mal anschneiden, wegen dieser ganzen technologische Souveränitätsgeschichte. Ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz, um das noch mal einzuordnen, noch mal eine Kritik dieser ganzen technologischen Souveränitätsdiskurse nochmal anbringen, weil mir geht der eigentlich auch eher auf den Sack. Der kommt halt sehr stark auch aus Europa, zu sagen, irgendwie, ja, wir brauchen eine technologische Souveränität, brauchen eine Unabhängigkeit unserer technologischen Infrastruktur von Amerika und von China natürlich. Und das Ganze hat natürlich dann so einen, ich sag mal, so einen gewissen nationalistischen Beigeschmack. Klar. Und es hat aber auch ein, ich sag mal so, das ist so ein bisschen verführerisch, auch gerade für so Netz-NGOs, die es ja hier in Deutschland doch eine ganze Menge gibt, da sind wir jetzt wieder bei der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, sich halt auf diesen Zug draufzusetzen und zu sagen, ja, geil, technologische Souveränität, wir müssen endlich weg von diesem datenhungrigen Facebook und so weiter und so fort und dann halt irgendwie diese ganze My Server is in Germany, Quatsch, irgendwie dann halt befeuern, hier Schlandnet, wie wir es früher nannten. Der Punkt ist natürlich, so rein aus so einer individualistischen, freiheitlichen Perspektive ist eine Sache wie technologische Souveränität überhaupt nicht erstrebenswert. Ja, weil denn nach wie vor ist der größte Feind der individuellen Freiheit und der individuellen Souveränität ist halt der eigene Staat. Ne? Also, ja. Dass Edward Snowden rausgefunden hat, dass die NSA mich abhört, das ist zwar irgendwie ganz grauenhaft, aber die NSA hat weder ein Interesse noch die Möglichkeiten, mir das Leben zur Hölle zu machen. Ja? Der deutsche Staat hat beides, im Zweifelsfall.
Ich glaube, sie hatten die Möglichkeit dazu, wenn sie wollten, aber ja. Hm. Der deutsche Staat hat es im Zweifelsfall leichter und
ja, und auch überhaupt ein Interesse daran. Ja? Also ich würde nach wie vor sagen, die Bedrohung der eigenen Freiheit durch den eigenen Staat ist um mehrere Magnitudes größer als der von irgendeinem anderen externen Staat, ja, irgendwie. Also, das heißt also mit anderen Worten, rein von einem Threat-Level her oder von Threat-Vector her, muss man eigentlich als, sag ich mal, Freiheits-NGO in erster Linie auf den eigenen Staat machen. Und dann ist eben dann Hosting in Germany kein gutes Label, ja. Mhm. Auch wenn man dann irgendwie DSGVO dran konform dran dran pappen kann, weil die DSGVO schützt sich einen Scheiß davor, wenn der Staat irgendwie deine Daten
will. Ja, das ist lustig,
die,
oder?
Die schützt sich halt einfach einen Scheiß davor. Und deswegen ist halt diese ganze Abfeierung des der DSGVO auch einfach totaler Bullshit. So. Und jedenfalls und deswegen ist auch dieser ganze Souveränitätsdiskurs nicht völlig Bullshit. Also ich glaube, man kann aus so einer staatlich souveränen Perspektive schon eben sagen, dass das ein wichtiger Diskurs ist und so weiter. Aber für Freiheitsrechte des Einzelnen ist ein absoluter Bullshit-Diskurs. Mhm. Und man sollte sich als freiheitsliebende NGO nicht daran hängen, weil es halt definitiv nichts zu gewinnen gibt und nur zu verlieren. Und das wollte ich nochmal ganz dazu sagen. Und dann wollte ich darauf hinweisen, dass dass ZuhörerInnen, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwie, wir hatten ein Feedback bekommen, dass wir doch bitte mal über Facebook reden sollen.
Okay.
Also es gab ja diese Facebook-Enthüllung, also ich meine, Facebook-Gate hieß das nicht, was irgendwie, war es dann Facebook-Gate, diese, die da zu Wall Street Journal gegangen ist, diese Whistleblowerin, hast du mitgekriegt, ne?
Ich habe mir das Interview mit ihr, dieses 24-Hour, dieses 60-Minutes Interview habe ich mir nicht angeguckt.
Das habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe ein Interview eben, ich hab eben diese ganzen Wall Street Journal Podcast, da gab es ja, glaube ich, 6 Stück davon, wo sie da verschiedene Sachen irgendwie diskutiert haben. Habe ich mir alle angeguckt und da war unter anderem auch ein Interview mit ihr dabei und so. Und ich fand das alles ganz interessant. Aber so die Mega-Revelation war es halt auch nicht. Ne?
Ja, also ich mein Eindruck ist, damals, als ich bei Facebook gearbeitet habe, habe ich jetzt keine schlimmeren Sachen mitbekommen, auch weil ich einfach ein viel zu kleineres Licht war. Ich weiß halt, dass relativ viele Leute, die nach mir gegangen sind, teilweise in ziemlichen Brast gegangen sind und ziemlich schlecht gelaunt waren. Auch Leute, von denen ich, also endlich raus hier, so nach dem Motto.
Vor dem Techlash sozusagen geflohen.
bin ich nicht, aber ja, das irgendwie war auch was vorbei, muss man, also keine Ahnung, es ist schwer das festzumachen, aber irgendwie, als ich da angefangen habe, da fühlte sich das alles weitaus besser an als dann zum Ende hin. Allerdings kenne ich auch sehr viele andere Leute, die nach wie vor, die bei Facebook sind und sehr glücklich da sind. Also muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da niemanden
kenne. Ich habe auch wieder einen guten Freund von mir, der jetzt wieder bei Facebook arbeitet.
Martin.
Martin ist übrigens fest angestellt bei Facebook auch wieder. Jetzt
ja.
Tatsächlich.
good for him. Ich finde das, ich finde, aber auch so ein paar Sachen. Ich finde zum Beispiel so diese negativen Stories über Facebook haben jetzt in den letzten Tagen. Ich finde es krass, wie überhaupt kein Druck auf Telegram zum Beispiel gemacht wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde es krass, dass Twitter in dieser ganzen Diskussion so überhaupt nicht auftaucht. Das sind immer irgendwelche Facebook-Properties, die den größten Teil der Kloppe abkriegen, sicherlich nicht zu Unrecht.
Aber es sind halt andere Unternehmen, die so gar nichts abkriegen. Und bei Telegram finde ich das schon wirklich krass. Also das ist
Ich würde dir zustimmen. Ich glaube, rein prozentual, ja, ist Twitter nicht besser als Facebook. Würde ich absolut zustimmen.
Ja.
Aber Facebook ist einfach der mega viel größere Player. Das ist halt der Punkt. Ne?
Also
es ist halt nicht nur ein bisschen größer, sondern halt, keine Ahnung, 10, 20 mal so groß. Ja. Also das ist eine andere Hausnummer. Und auch Telegram.
Facebook
bei Telegram würde ich sogar sagen, der toxische Content ist prozentual größer als bei Facebook. Ja.
Davon gehe ich aus.
Ja, davon würde ich auch voll ausgehen. Aber wie gesagt, Telegram ist halt ein Zwerg gegen Facebook.
Sind sie ein Zwerg nach wie vor? Ich weiß nicht, ob, also zum einen ist das, habe ich das Gefühl.
Sie sind natürlich kein Zwerg im objektiven Sinne, sie sind ein wahnsinnig großes Ding, ne, klar.
Ja, ja.
Aber Facebook hat einfach fucking 3 Milliarden Nutzer. Es ist einfach, sorry.
Ja, aber das so, also so, ich habe so das Gefühl, dass das zum Beispiel Telegram wirklich null moderiert. Also wenn WhatsApp das machen würde,
WhatsApp moderiert auch null.
WhatsApp moderieren.
Die kann ja gar nichts moderieren. Die haben
WhatsApp hat aber zum Beispiel die Gruppengrößen begrenzt. Die haben verschiedene Throttling-Mechanismen eingeführt, dass sich Nachrichten nicht mehr beliebig schnell verbreiten können. Die haben diverse Aktionen unternommen, dass man halt um das Spreading von bestimmten News auszubremsen und kriegen trotzdem noch ganz gut auf den Deckel. Telegram hat nichts davon gemacht. Ich glaube, Telegram wächst fröhlich dadurch, dass sie diese Nachteile, die WhatsApp gerade hat, einfach nicht haben. Und
ja, Max, ich stimme dir total zu, das ist alles richtig und da können wir auch drüber diskutieren. Aber der Demand war, lass uns über Facebook reden.
Ach so, okay, lass uns über Facebook reden. Was soll man über Facebook reden?
Ja, also gut, also ich übernehme das einfach mal ganz kurz. Also ich habe mir das halt alles genau angeguckt und ich habe mich ja jetzt auch im Zuge meines Buches sehr, sehr intensiv mit Facebook auseinandergesetzt, nochmal mit der Geschichte auch von Facebook und so weiter. Und deswegen hat mich das alles, also manche Sachen waren zwar neu für mich, aber nichts davon hat mich wirklich überrascht. Denn für Facebook in der DNA eingebacken ist halt einfach diese extreme Konzentration auf Growth. Also auf Wachstum. Wachstum, 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 Wachstum. Das ist von Anfang an, also spätestens seit 2008 war das halt das Mantra. 2008 ist Facebook das allererste Mal auf so ein Wachstumsplateau gerannt, ne? Und da haben sie dann angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir unser Wachstum strategisch weiter fortführen. Und da haben sie dann halt das Growth-Team gegründet und da haben sie halt dann die verschiedenen Mechanismen, Friendfinder und diesen ganzen Schattengraph-System und so weiter und so, haben sie alles da eingeführt. Und im Endeffekt auch da schon damals eigentlich immer wieder gegen irgendwelche zumindest ethische empfundenen Standards komplett wieder und teilweise auch rechtliche Grenzen auch komplett überschritten, um eben dem Wachstum zuliebe. Ne? Und ich glaube, meine These dazu ist halt, dass Mark Zuckerberg nicht in erster Linie von positiven Incentives dabei gerichtet sind. Natürlich, es gibt positive Incentives, mehr Umsatz, mehr Wachstum bedeutet mehr Nutzer, bedeutet mehr Netzwerkeffekte, bedeutet mehr Login, bedeutet mehr Einnahmen und so weiter und so fort. Also es gibt viele positive Incentives, aber es gibt auch negative Incentives für ein Negativwachstum. Und ich glaube, das ist das, was Mark Zuckerberg nachts nicht schlafen lässt, nämlich, dass halt Netzwerkeffekte einen Rückwärtsgang haben. Ne? Also wenn du in einem Schrumpfungsprozess dabei bist, nicht unbedingt nur, was Nutzerzahlen angeht, sondern tatsächlich auch, was Nutzungszeit angeht, was Engagement angeht. Ne? Also wenn Leute einfach anfangen, dein Produkt weniger zu nutzen, weniger oft auf die Seite zu kommen, weniger oft irgendwelche Sachen liken, weniger oft irgendwelche Comments machen und so weiter und so fort, dann ergibt sich daraus halt relativ schnell eine Feedbackschleife im Sinne von, ne, weniger Sachen werden kommentiert, das heißt Leute weniger schreiben weniger, das heißt Leute posten weniger, das heißt Leute kommentieren weniger, das heißt Leute und so weiter und so fort. Das ist immer alles selbstbeschleunigende Schleifen. Wir kennen bei exponentiellem Wachstum haben wir das bei Corona ja auch erlebt. Das kann halt bam irgendwie einem ins Gesicht explodieren, und aber es kann halt genauso schnell auch wieder abflauen. Ne? Das heißt also, das hat einfach, das sind diese exponentiellen Kurven. Und ich glaube, das ist das, was Mark Zuckerberg nachts nicht schlafen lässt, ist halt die Sache, der Punkt, an dem Facebook aufhört zu wachsen, ja, wird es anfangen zu schrumpfen, und wenn es anfängt zu schrumpfen, wird es exponentiell schrumpfen. Und dann ist halt einfach alles vorbei. Es geht um die Existenz, es geht um die nackte Existenz, und ich glaube, ein Großteil dieser ganzen verzweifelten Bemühungen, alles zu tun, um das Wachstum am Laufen zu halten, ist eine der Hauptmotivationen bei Facebook und schon immer. Und ich glaube, dass ein Großteil auch gerade dieser Revelations jetzt von dieser Whistleblowerin, die sind einfach, ist ganz klar, ja, da wurde einfach Wachstum über alles gestellt, ja, und irgendwie, was jetzt irgendwie die Reformulierung des Newsfeed-Algorithmus angeht, was das Fischen bei neuen Zielgruppen ist, gerade besonders bei jüngeren Zielgruppen, was sag ich mal, das Nicht-Eingreifen bei bestimmten Problemen, die sie gesehen haben, die aus der Viralität sich ergeben. Das ist alles ein Narrativ. Das ist alles, wir wollen das Wachstum, wir wollen auf gar keinen Fall das Wachstum von Facebook irgendwie gefährden. Und deswegen finde ich diese Revelations einerseits interessant und auch, und ich habe sie mit Interesse gelesen, aber andererseits hat mich wirklich nichts davon wirklich überrascht.
Na, ich glaube, dass quasi jedes der Unternehmen, was irgendwie groß ist, sich irgendwann mal im Laufe seiner Geschichte dem Wachstum verschrieben hat.
Hier muss ich widersprechen.
Ja.
Klar, natürlich, jedes Unternehmen im Kapitalismus will irgendwie wachsen im Sinne von Umsatz und Gewinn und so weiter und so fort, ne, Gewinnmaximierung, dies, das. Aber bei Facebook ist halt, oder sag ich mal, insgesamt bei diesen Plattformunternehmen sind halt diese Netzwerkeffekte nochmal ein ganz eigenes Ding.
Ich meinte jetzt diese sozialen Netzwerkunternehmen.
Genau.
Ich meinte bei diesen Unternehmen. Ich meinte bei Facebook, ja. Twitter, YouTube hat ja irgendwann mal jetzt vor relativ kurzer Zeit was am Algorithmus geändert, angeblich. Haben sie ja großes Trara drum gemacht, dass sie halt nicht mehr darauf Wert legen, nur noch maximale Viewzeit hinzukriegen, sondern tatsächlich auch irgendwie
Das hat Facebook auch verkündet und
gesagt,
bei YouTube eines der Revelations, dass es dann halt auch nur so halbgar war. Naja.
Bei YouTube bilde ich mir ein, sogar ein bisschen gemerkt zu haben, keine Ahnung, an meinem eigenen Verhalten.
Weniger Jordan Peterson Videos in der Zeit. Das ist so witzig. Also ich wurde eine Zeit lang komplett zugespammt mit Jordan Peterson in meiner YouTube Timeline, also in den Vorschlägen, weil ich mal irgendwann ein Jordan Peterson Video gesehen habe, und weil es einfach Millionen Leute gibt, die Jordan Peterson Content hochladen und der so viele Fans hat und deswegen der Algorithmus absolut davon ausgeht, das heißt, ein guter YouTube-User ist jemand, der Jordan Peterson Videos gut findet.
Ja, also ich habe den tatsächlich sehr, sehr wenig in meiner Timeline. Ich habe neulich darüber nachgedacht. In den USA ist das ja in diesem Nachrichtenfernsehen so sehr stark, das ist was, was man irgendwann mal, dass halt, man guckt das und die ganze Zeit sind irgendwelche Breaking News. Egal was passiert, irgendwann wird halt irgendwas durch irgendwelche Breaking News unterbrochen. Und ich finde ja, dass, und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass meine Twitter-Timeline eigentlich nichts anderes ist. Das ist halt, ich.
Twitter ist die ganze Zeit Breaking News, ja, auf jeden Fall.
Twitter ist, du gehst durch und, oh Gott, und wenn es nicht so wie.
Du beschreibst jemanden jeden Morgen.
Ja. Es
gab so ein geiles TikTok-Video, ne? Ganz kurz. Es gab so ein geiles TikTok-Video, wo das einmal mal so richtig geil dargestellt hat, wie so, er so aufwacht so und dann greift er so zum Telefon und dann macht das Telefon an und dann wird er so angeblendet, ja, ne, so mit so einem grellen Licht, so die Welt geht schon wieder unter, die ist, ja, irgendjemand hat was Rassistisches gesagt, jemand dies, das und so weiter, so von schreit einen das Telefon so an, so.
Und obwohl ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, gucke ich es mir trotzdem immer wieder an. Und mir kann keiner sagen, dass das bei, also ich meine, es gibt definitiv gute Diskussionen auf Twitter, es gibt definitiv auch gute Diskussionen auf Facebook, aber sowohl Twitter als auch Facebook verdienen, haben ihren, der wesentliche Ansatzpunkt ist, den sie, glaube ich, beide haben, und das ist das Problem, was sie vielleicht alle nicht gelöst gekriegt haben, ist, dass die Leute halt auf diesen Brüll konnte, also sich auf so diese Aufreger, dieses Puls hochtreiben Zeug stehen und das halt gerne konsumieren. Und hier dieser Pinboard-Typ hat das neulich irgendwie ganz schön geschrieben. Ich glaube, dass, also der hat das so ein bisschen so geschrieben, naja, sie haben halt die Probleme, die jetzt auftreten. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass sie die geschaffen haben. Also ich halte das für Quatsch, diese Sachen, wie das irgendwelche, also dass Leute irgendwie dadurch massiv radikalisiert werden oder sowas, halte ich für
Das kommt schon vor, denke ich.
Ja, dass das vorkommt. Ich wollte auch sagen, halte ich nicht für pauschal Quatsch. Da habe ich mich falsch war das Falsche gesagt haben. Aber ich glaube, das muss man auch in abwägend sehen. Gab neulich irgendwie eine Studie, die Leute untersucht hat, die auf Facebook Scheiße schreiben, und die meisten von denen sind angeblich auch im realen Leben einfach unerträgliche Arschlöcher.
Und vor allem, es gab auch eine schöne Studie zu Trump-Wählern, und der Punkt war, wo sie jetzt ihre News oder, sag ich mal, die entscheidenden News herkamen. Das war halt, klar, natürlich sind die irgendwie auf Facebook, wie irgendwie alle auf Facebook sind, aber am Ende des Tages ist es halt Fox News. So, ne? Ja. Also, es ist halt definitiv
Ich meine, wir wissen jetzt, was der Axel Springer-Chef glaubt, sich im Endkampf dagegen zu befinden, dass sein Land zur DDR wird.
Ja, und das liegt daran, dass er zu lange auf Facebook war. Das ist so ganz
genau
klar.
Das hat mit Axel Springer nichts zu tun.
Genau. Döpfner war ist einfach ein Facebook-Opfer.
Genau. Das ist wenn Julian Reichelt keinen Twitter-Account hätte, dann wäre das alles niemals so eskaliert.
Und ja, ich würde wirklich sagen, bei Julian Reichelt würde ich wirklich sagen, delete your account. Also wirklich, der hatte auch echt so einige Twitter-Meltdowns, das war auch nicht mehr schön.
Ja, also es ist einfach relativ einfach. Im Vergleich zu dem Problem, was Facebook jetzt hat und was halt diese Dienste jetzt haben, und dass ich praktischerweise auch noch super ignorieren lässt, eine große Zeit lang, ist halt, dass so eine Plattform zu schaffen, die weitgehend stabil läuft und halt Milliarden von Usern gut abhaken kann, ist das eine. Aber diese Plattform dann irgendwie auf eine Art und Weise zu moderieren, dass du dem schwierigen Balanceakt, der ja definitiv schwierig ist, zwischen wie greife ich nicht zu sehr ein, wie greife ich zu viel ein, wie greife ich genau das richtige Maß ein, wie finanziere ich dieses Eingreifen, weil das muss ja auch irgendjemand machen, kann ich dafür eine AI schreiben, muss ich dafür Leute einstellen, etc., etc., pp., dass dieses Problem ist, glaube ich, einfach nicht gelöst. Und dann, klar, on top of dem Ganzen, dass die Incentives halt auch einfach nicht unbedingt da sind, die zu lösen. Und ich glaube, dass es Also ich bezweifle von ganzem Herzen, dass, wenn man Facebook zerschlagen würde, dass dann irgendwie ich fand, so als Facebook down war, so dieses, können wir das jetzt nicht, also klar, meinetwegen, die Leute haben was gegen Facebook, I get it, aber das löst ja kein echtes Problem. Also ist ja nicht so, dass die Leute dann sagen.
Das ist ja das Witzige, dass sogar die Whistleblowerin, ne, die bei der Wall Street Journal sagt, die hat sich ja gegen die Zerschlagung von Facebook ausgesprochen. Und hat halt gesagt, nee, was Facebook definitiv braucht, ist mehr konzentrierte Ressourcen auf dieses Problem, auf diese Probleme, die es hat. Ja, und eine Zerschlagung würde eher diese Ressourcen zerstreuen, als dass sie bündeln würde. Und sie ist halt definitiv, hat sie sich dafür ausgesprochen, dass Facebook halt einfach, sie sollte einerseits mehr staatliche Oversight bekommen, ne? Also und mehr Transparenz. Und da bin ich total bei ihr, finde ich auch total. Also ich glaube, Facebook nochmal anders, ja. Also ich finde tatsächlich, ein großes Problem hat tatsächlich dieses ganze Cambridge Analytica-Episode Facebook eingebrockt, weil diese ganze Bullshit, der da irgendwie verhandelt wurde, hat dazu geführt, dass Facebook zumindest einen Grund für sich gehabt hat, irgendwie ihre ganzen APIs alle abzuschalten. Und deswegen halt tatsächlich weniger Leute in die Maschinenräume von Facebook reinschauen können und was da abgehen könnte. Aber im Endeffekt ist das genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Leute, die Zugang haben zu dem Maschinenraum, die halt dort ihre Analysen machen können. Facebook macht ja tatsächlich interne eigene Analysen, ne? Yeah. Also haben eigene Researcher. Und ein Teil dieser Leaks war ja tatsächlich diese Ergebnisse dieser Researcher, die dann halt veröffentlicht wurden. Und das war ja das Interessante daran. Aber im Endeffekt brauchst du unabhängige Research, der halt dann auch nicht irgendwie von Facebook prohibited wird in Sachen Veröffentlichung. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache. Und ja, also das ist halt die Sache. Und dann kommt natürlich als zweiten Schritt, muss man immer bedenken, so aus der Macht der Plattformperspektive, die ich jetzt mit meinem Buch da eingenommen habe, dass tatsächlich das Witzige ist, dass Facebook mit seinen Skandalen eigentlich mal mächtiger wird, ne? Denn die Schleife ist ja folgende. Facebook produziert ein Problem und dieses Problem ist fast immer ein Problem der mangelnden Oversight und der mangelnden Kontrolle über das, was auf der Plattform geschieht. Ja, das heißt mit anderen Worten, die logische Forderung daraus ist, dass Facebook mehr Kontrolle einführt in Form von mehr Moderation, besseren KI-Algorithmen, mehr Oversight, dies, das, ja, irgendwie. Was natürlich dazu führt, dass allgemein die Gesellschaft und insbesondere demokratische Staaten immer abhängiger werden von Facebook und zwar genau von dieser Kontrolle und genau dieser Oversight, die dann eingefordert wird. Es ist ja jetzt schon so, dass Facebook eben zu Wahlen Facebook die eigene Plattform selber in so eine Art Ausnahmezustand versetzt, jetzt zu, war das ja sehr evident zur 2020 Presidential Election.
War auch jetzt zur Bundestagswahl.
Ausnahmezustand. Hä?
Auch zur Bundestagswahl.
In Deutschland auch. Und das wird jetzt einfach der Standard. Also Facebook vor und nach, also ungefähr eine Woche oder nach einer demokratischen Wahl, versetzt sich Facebook in einen Ausnahmezustand, in höhere Alarmbereitschaft. Es gibt so eine Art von Intelligence Service, der internen Facebook sozusagen.
Gibt es irgendwelche halt War Rooms, was die sich passiert, die ganze Zeit um sowas kümmern?
Klar. Es gibt War Rooms, es gibt den ganzen Scheiß, ja. Das heißt mit anderen Worten, wir sind jetzt schon Demokratien, ja, die von Facebook geschützt werden. Und wie ich in meinem Buch geschrieben habe, auf Sicherheitsgarantien sind Weltreiche gebaut.
Ja,
und also sind Weltordnung gebaut.
Also ich finde viele Sachen daran kompliziert. Zum einen ist es halt die Integration, so ein Staat, wenn der anfängt, so ein Oversight auszuüben auf so ein Unternehmen, das führt ja nicht dazu, dass der zwangsläufig, dass der die ganze Zeit brav auf die Finger haut, sondern man sieht das ja in jeder Demokratie, in jedem System, dass irgendwann gibt es so einen gewissen fröhlichen Austausch, so eine gewisse Fluidität zwischen den Behörden
irgendwann und den regular, Firmen. Regulatory Capture.
Und dann gibt's irgendwann. Genau, und dann gibt's so eine gewisse Abhängigkeit, das dazu führt, dass halt die Politik anfängt, Einfluss auszuüben auf das Unternehmen. Sicherlich nicht immer im Interesse der Allgemeinheit, sondern vielleicht auch der jeweils interessierten politischen Parteien. Aber auch umgekehrt, dass das Unternehmen mehr Einfluss hat auf die Politik dadurch. Das ist das eine Problem, was ich damit sehe. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass über Transparenz, also ja, vielleicht bringt uns diese Transparenz was, wenn da jetzt, also ich bin da kein Feind davon. Ich bin meine Hoffnung davon, dass da jetzt irgendwie was bei rauskommt, was, also es wird schwer, eine Handlungsanweisung daraus zu schaffen. Und also ich weiß nicht, ob die Politik eine Antwort hat, was jetzt zu tun ist. Ich weiß nicht mal, ob die Politik sich auch nur ansatz oder die Gesellschaft auch nur ansatzweise einig ist, was die Schlagrichtung ist und auch gerade die Netzgemeinde. Also wenn ich zum Beispiel mir angucke, wie viel da noch vor wenigen Jahren wir auch und eben unser gesamter Bekanntenkreis in dieser Netzszene so auf Privatsphäre, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung etc. pp. Gepocht
haben. Also ich ja nicht oder so, aber ja.
Ja, aber und wie das teilweise die gleichen Leute sind, die sagen, ja, jetzt muss aber mehr moderiert werden und mehr das und mehr das und das ist wichtig und quasi in bestimmten Bereichen ihre Meinung tatsächlich um 180 Grad gedreht haben, weil sich auch die Realität geändert hat, weil wir halt alle mit diesem ganzen Phänomen erst mitwachsen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand darauf tatsächlich eine vernünftige Antwort hat, auf diese ganze Problematik. Ich sehe, was eine Diskussion ist, über die ich neulich das erste Mal gestolpert bin und die mir fast ein bisschen Angst gemacht hat, ist, dass es auf der EU-Ebene gerade ziemliche Aktionen gibt, dass sich die Messenger-Plattformen öffnen müssen gegenüber Third-Party-Services und also sozusagen, dass man beliebige Messenger-Plattformen...
Interoperabilität, ja.
Die Interoperabilität und natürlich auch immer noch der Klassiker, die Datenportabilität und wo dann okay, halt... Okay,
das ist jetzt ein größeres Ding, da muss ich auch nochmal gleich darauf antworten, aber ich muss mal ganz kurz... Okay. Da muss ich nochmal aufs Klo.
Dann kann ich ja... Diese Datenportabilität ist halt, ich kann meine Daten jederzeit nehmen und kann sie über eine API möglichst bequem in maschinenlesbarem Format. Die Gesetze sind relativ hart, also es darf nicht irgendwie einfach ein PDF-Dokument sein mit haufenweise JSON-Daten drin oder sowas, sondern es muss halt irgendwie funktional sein. Und dass man halt jederzeit seine Daten zu einem anderen Unternehmen nehmen kann, was natürlich in der Theorie alles ganz furchtbar Das ist wirklich sowas, wo ich das Gefühl habe, das kann man eigentlich nur gutheißen, wenn man Cambridge Analytica nicht mitbekommen hat. Weil das basierte ja, und das haben wir hier, also hat Michi auch schon in diesem Podcast auch schon mehrfach erwähnt, das basierte ja zu einem großen Stück einfach darauf, dass es halt diese APIs gab, mit der Third-Party-Firmen Daten abgreifen können. Facebook hat das damals nicht gemacht, weil sie nett zu anderen Firmen sein wollten, sondern weil sie glaubten, dass es ihre Macht stärkt. Darum haben sie die APIs natürlich so gemacht, dass... aber diese APIs gab es. Und wenn ich die jetzt schaffe und möglichst einfach zugänglich mache, dass da jeder auf meine Daten zugreifen kann, dann wird es da bestimmt ein oder zwei total nette soziale Netzwerke geben, die das auf eine Art und Weise nutzen, diese Daten, die total in meinem Interesse ist und die für uns alle gut ist. Und es wird ungefähr 5000 Unternehmen geben, die diese Daten abgreifen und damit irgendwelchen Scheiß machen, der überhaupt nicht in meinem Interesse ist. Das ist das eine, was ich sehe. Und was ich fast noch haarsträubender finde, ist halt diese ganze Messenger-Interoperabilität, wo mir bisher auch keiner genau sagen konnte, warum man das jetzt eigentlich, also was der Vorteil davon ist. Weil, also die Idee ist, dass ich halt mit einem Third-Party-Client, also dass wenn ich halt, ich bin kein WhatsApp-Nutzer bin Signal-Nutzer und das halt WhatsApp oder sagen wir Telegram-Nutzer, dass WhatsApp gezwungen wird, Telegram-Nachrichten in seinem Netzwerk zuzustehen und quasi Interoperabilität und dass man keinen WhatsApp-Account braucht, um Nachrichten an WhatsApp-User zu schicken, sondern es über seinen Telegram-Account machen kann. Und ich verstehe, es gibt viele Leute, die wollen aus Prinzip keinen WhatsApp-Account haben, weil sie nicht wollen, dass ihre Daten an WhatsApp gehen. Aber in dem Moment, in dem du mit deinem Third-Party-Account, welcher auch immer sein, mit einem WhatsApp-User über deren Infrastruktur kommunizierst, wird zwangsläufig ein Teil deiner Daten über dieses Netzwerk gehen. Es wird Sachen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja im Messenger-Bereich inzwischen wirklich, also WhatsApp funktioniert super, Signal funktioniert super, iMessage funktioniert super, Threema funktioniert super. Wir haben eine große Zahl an gut funktionierenden, Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger-Plattformen. Das wird sehr, sehr, sehr viel schwerer werden in dem Moment, in dem man halt so eine Interoperabilität macht, weil der ganze Schlüsselaustausch den genauso sicher und zuverlässig und vertrauenswürdig hinzukriegen, wird sehr, 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 sehr schwer werden.
Vor allem, man muss sich auf einen Verschlüsselungsstandard einigen, ne?
Der Stand, nee, nein, der Standard ist ja gar nicht, du musst den Schlüssel irgendwie austauschen. Woher weiß ich, wenn du mir übers, also die geschlossene WhatsApp-Plattform funktioniert halt darüber, die wissen halt, die haben halt eine hinreichende Informationsbasis, dass du tatsächlich du bist und wenn du mir eine Nachricht schreibst, dass die tatsächlich von dir kommt. Aber in dem Moment, in dem die von aus irgendeinem anderen Netzwerk kommt und mit irgendeinem theoretischen Schlüssel, egal wo du ist, dann bist du halt immer nur so sicher, wie dieses dann andere Netzwerk.
Du, dann whitelistest du halt die anderen Key-Server. Das ist doch okay.
Da tust du jetzt, als ob das ein triviales Problem wäre. Ist es schlicht und ergreifend nicht. Weil niemand weiß, was ein Key-Server ist und niemand weiß, wie man einen Key-Server whitelistet. Und wie soll ich als User das
sicherstellen? Ja, du als User sowieso nicht, aber
na, wie denn sonst?
Würde einfach die Signal-Server und die die Threema-Server und die Telegram-Server, was weiß ich, die würden halt einfach gewitelistet und dann könnten die alle interoperabel miteinander.
Aber das wäre nicht im Interesse des Gesetzes. Im Interesse des Gesetzes ist, dass ich mit jedem Daten austauschen muss.
Das kommt darauf an, wie das Gesetz geschrieben ist.
Wie das Gesetz geschrieben wird, aber es wird garantiert nicht so laufen, dass das da drin steht, suchen Sie sich aus, welche die sichersten Anbieter sind und machen Sie dann nur mit denen Austausch.
Nee, klar, also da wird schon irgendeine gewisse Oversight geben, dass man dann irgendwie, die müssen sich dann irgendwie registrieren oder hast du nicht
gesehen. Genau, bauen wir so ein paar Behörden auf und sowas. Und das wird es natürlich dann den Third Parties total super simpel machen.
Mann, ich weiß es doch auch nicht, ich habe jetzt ja 5 Minuten drüber nachgedacht. Vielleicht gibt es da noch bessere Lösungen. Aber der Punkt ist halt, das ist jetzt kein unlösbares Problem, finde ich. Aber
doch, ich glaube, das ist ein faktisch unlösbares Problem, weil. Wenn wir anfangen, dann eben, dass irgendwelche Behörden vorschreiben, mit welchen Messenger-Diensten die zu interoperieren haben, dann
ich will jetzt gar nicht in die Einzeldiskussionen darüber diskutieren.
Ja,
aber ich will eher allgemeinere Sachen, was ich halt bei diesen ganzen Interoperabilitätsgeschichten, also viele Leute sehen da halt so die Silver Bullet, ne? Also sie sagen, okay, also wir haben jetzt irgendwie diese Plattform und wir haben das Dilemma, die Plattformen haben eine ganze Menge Macht. Gleichzeitig haben wir aber diese fucking Netzwerkeffekte, das heißt also, Netzwerke werden immer sinnvoller und nützlicher, je mehr Leute dabei sind. Das heißt also mit anderen Worten, es ist jetzt keine einfache Lösung, irgendwie diese ganzen große Netzwerke grundsätzlich für böse zu erklären. Also ist die Lösung zu sagen, okay, wir machen jetzt große interoperable, das heißt also heterogene, diverse Netze, ne? Also wo halt, wie zum Beispiel bei Telefonanbietern, wo du halt bei unterschiedlichen Telefonanbietern sein kannst, aber trotzdem mit deinem O2-Vertrag irgendwie bei einem Vodafone-Handy anrufen kannst. Ne? So hast du halt auf der einen Seite immer noch irgendwie eine gewisse Auswahl deiner Service-Providers, du hast eine Auswahl von bestimmten anderen Features, die für dich vielleicht wichtig sind und gleichzeitig hast du aber trotzdem eben die volle Kraft des Netzes, mit der du dann kommunizieren kannst. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ne? Also das ist so, glaube ich, die Idee hinter dieser Interoperabilität. Auswahl bei gleichzeitiger Ausnutzung von Netzwerkeffekten. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz dumm, also das hat schon was für sich. Das Problem ist natürlich aber, dass das eine ganze Menge eingebackener Kosten hat. Und diese eingebackenen Kosten sind unter anderem, dass du, dass das halt definitiv nicht eine Garantie ist für eine Diversität des Netzes. Denk zum Beispiel an E-Mail, ja, also wir sind irgendwie, 80% aller E-Mail-Nutzer sind irgendwie bei Gmail, so, ja, irgendwie.
Keine Ahnung, ups, 80. Nee, sind nicht so viele, aber ja.
Oder 60, sind nicht so viele oder 70, keine Ahnung. Aber es gibt halt trotzdem weiterhin Verklumpungseffekte innerhalb von auch dezentralen Netzwerkstrukturen. Es gibt tatsächlich sogar diese eine Anekdote, damals AT&T in Anfang des 20. Jahrhunderts war halt auch so ein Monopolist. Gleichzeitig gab es also unabhängige Telefonanbieter, die sich dort regional etabliert hatten, in bestimmten Orten, wo AT&T noch nicht war. Und dann AT&T hat halt seine Monopolstellung krass ausgenutzt und die anderen Telefonanbieter halt echt krass bekämpft. Und dann wurde AT&T gerichtlich dazu gezwungen,
es war damals
diesen nicht kleinen... Doch, es war damals schon AT&T.
Es war Bell.
Nee, es war schon damals schon AT&T. Also AT&T gibt es schon ziemlich lange. Also AT&T gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und also damals war es so, Bell war halt die eigentliche Company und irgendwann wurde AT&T für die Overland Lines irgendwie gegründet sozusagen und dann haben sie aber relativ bald das Hauptgeschäft übernommen. Und jedenfalls AT&T hat dann damals die Auflage bekommen von Gerichten, dass sie mit den kleineren Anbietern interoperabel sein sollten. Also genau das, was passiert ist, und das hat eigentlich die kleinen Anbieter komplett gekillt. Ja, weil im Endeffekt war ihre Abgrenzung von AT&T ihr einziger USP. Ja, und der wurde dann sozusagen damit aufgelöst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Messengern ähnlich ist. Ja, dass halt irgendwie dadurch, dass dann irgendwie diese Messenger sich auf einen Verschlüsselungsstandard einigen müssen, auf einen Kommunikationsstandard, auf einen Feature Set und so weiter und so fort. Ja, dass im Endeffekt der Grund und die einzigen, der einzige Grund, warum andere Leute bei anderen Messenger landen als bei WhatsApp, dass der halt einfach wegfällt. Das ist übrigens auch die Angst von vielen dieser Betreiber von diesen Messengern, weswegen viele da sich auch gegen Interoperabilitätsvorschriften aussprechen. Und das finde ich auch interessant. Und eine andere Sache, die nochmal interessant ist, finde ich, ist bei Interoperabilität, die wird ja meistens über allgemeine Protokolle hergestellt. Das heißt, also es wird halt einmal ein Standard definiert, über den diese Interoperabilität hergestellt wird. Das beste Beispiel ist ja das Internet selbst, das einfach sozusagen das als Netz der Netze irgendwann eingeführt wurde, um verschiedene, sag ich mal, unterschiedliche Netze unterschiedlicher Bauart miteinander zu verbinden. Und dann halt einfach sozusagen so einen allgemeinen Standard, den alle implementieren wurde. Ne? Und der Punkt ist natürlich, wenn du einmal so einen allgemeinen Standard implementiert hast, dann von diesem Standard wegzukommen, ist halt wahnsinnig schwierig. Das ist also jede Form von Iteration und Innovation ist eigentlich komplett ausgehebelt. Ne? Wir erinnern uns, vor, ich glaube, mittlerweile über 20 Jahren wurde IPv6 als neue IP-Protokoll, als neues IP-Protokoll vorgestellt und versucht im Internet publik zu machen. Und wir sind immer noch nicht fertig mit der Umstellung. Ja? Also ein Großteil oder große Teile des Internets laufen halt immer noch auf IPv4 statt als auf IPv6. Und das liegt einfach daran, dass halt statt einmal eine Umstellung zu machen, müssen Millionen Menschen Millionen Umstellungen machen. Und die müssen das alle freiwillig tun. Und manche haben gar kein Incentive dazu, das zu tun. Und manche haben vielleicht sogar Nachteile dafür, das zu tun. Und das ist natürlich ein wahnsinnig Problem.
Also das ist, ich meine, das ist auch eines meiner Hauptargumente. Wir haben viele interoperable Messenger-Dienste, die halt alle festgefahren sind, eben wegen ihrer Interoperabilität. Es ist ja nicht so, dass wir keine hätten und sie jetzt dringend bräuchten, sondern es ist einfach, wir haben SMS, wir haben E-Mail und die Leute nutzen es nicht, weil sie dazu gezwungen werden, etwas anderes zu nutzen, sondern weil es einfach, weil diese Messenger-Dienste halt besser sind. Und die Umstiegskosten. Und
weil sich E-Mail niemals mehr wieder verändern wird. E-Mail wird sich nie weiterentwickeln.
E-Mail ist bis heute faktisch nicht verschlüsselt, weil der Schlüsselaustausch halt so kompliziert ist und weil das Protokoll so extrem alt ist. E-Mail hat ein gigantisches Spam-Problem, weil die Anbieter gezwungen sind, jeden reinzulassen und jede Nachricht zuzulassen. Darum ist das halt nach wie vor ein Problem. Außer du gehst zu einem der ganz, ganz großen Anbieter, die proprietären besten Spam-Filter der Welt haben. Da ist es dann ein deutlich kleineres Problem.
Cory Doctorow hat da gerade einen schönen Post zugeschrieben übrigens. Also warum E-Mail nicht mehr der dezentrale Standard ist, von dem man denkt, der mal war. Weil genau wegen dieser Spam-Problematik.
Wenn ich mir als E-Mail-Nutzer vornehme, dass meine Daten nicht mit Google in Berührung kommen, good luck. Sobald du eine E-Mail schreibst, wirst du wahrscheinlich irgendwann über die Infrastruktur
von Google gehen. Nein, also das kannst du vergessen. Also ich glaube, du kannst kein Bit mehr übers Internet schicken, dass es nicht irgendwie über Google geht.
Also wenn du dich gegen eine Plattform entschieden hast, dann kannst du sie quasi, dann ist es fast unmöglich, sie nicht mehr mit ihr in Berührung zu kommen. Und das sind so diese ganzen
Und ja, SMS genau das Gleiche. Ist zu teuer, ist zu langsam, ist zu unflexibel, kann nicht genug, hat nicht genug Features. Darum nutzen es die Leute heute nicht mehr. Darum nutzen die Leute heute lieber Messenger. Und man kann das jetzt auf der Ebene festschreiben. Aber was passieren würde, ist, glaube ich, dass halt die großen Player, die das Ganze dominieren, würden dieses Austauschprotokoll so byzantinisch komplex machen, dass Third Parties, kleinere Firmen eh keine Chance haben, da irgendwie einzusteigen. Und dadurch eher ausgebremst werden. Das ist natürlich, ich meine, da so eine Regel vorzuschreiben, zu sagen, ja, guck mal, alles, was du hier machen musst, ist dieses Protokoll, was für das du höchstens 200 Entwickler für die nächsten 3 Jahre beschäftigen musst, um das umzusetzen, und schon kannst du mit uns beliebig interoperieren, ist natürlich auch eine fantastische Gelegenheit, die Vormachtstellung der aktuellen Firmen, Messenger-Betreiber zu stärken. Und ich frage mich im Endeffekt, wenn ich ehrlich bin, wofür? Weil die Kosten, einen weiteren Messenger zu installieren, sind nahe null.
Also es ja, ist ja nicht so, dass ich... Wir haben ja bereits Interoperabilität sozusagen in Form unserer Endgeräte.
Genau.
Weil unsere Endgeräte bereits alle möglichen Standards ja unterstützen. Also wir können dort WhatsApp und Threema und Signal und Telegram drauf installieren.
Und dass der einzige...
Ist halt nervig.
Das nervt ein bisschen, aber die Alternative ist, ist halt, ich habe irgendwann mal bei The Verge stand mal ein Artikel, du kannst dir aussuchen. Ein Messenger-App oder gute Messenger-App oder billige Messenger-App. Du kannst nicht alles drei davon haben. Weil in dem Moment, in dem du nur noch eine Messenger-App hättest oder ein Protokoll, was über allem steht und wer sie alle gleich macht, wäre halt auch keine Möglichkeit mehr da, sich zu differenzieren. Dann würden die sich halt auch nicht mehr weiterentwickeln. Und nun kann man es für Quatsch halten, dass da irgendwelche Sticker verstickt werden können und irgendwelche Minispielchen und weiß der Teufel was. Aber sowas wie das heutzutage, dass ich in quasi jedem Messenger Videotelefonie machen kann, problemlos. Und dass ich meinen Bildschirm teilen kann mit anderen Leuten und dass die sehen können, was ich mache. Und dass ich irgendwie, dass uns diese Messenger-Dienste ein Stück weit durch, also ich meine, stellt euch vor, wir hätten mit Telefonen durch die Pandemie kommen müssen, mit klassischen. Und ich finde das, ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Diskussionen auch in wesentlichen Punkten vorangetrieben sind von Leuten, die keinerlei Ahnung haben, wie komplex Softwareentwicklung ist und was für ein gigantisches technisches Problem diese Interoperabilität für alle darstellen würde. Aber natürlich würde jemand wie Facebook oder Twitter hätte natürlich die problemlos die technischen Ressourcen, das umzusetzen. Wohingegen Threema, wenn die jetzt irgendwie gezwungen werden würden, Interoperabilität mit WhatsApp herzustellen, ich weiß nicht, ob die, also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob sie das wollen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es nicht wollen, aber ich weiß nicht, ob das deren Ressourcen ermöglicht. Und ich habe, was für mich immer noch, ich weiß gar nicht so genau, ob diese Story hundertprozentig stimmt, aber ist immer so eine Theorie, die ich hatte, kann ich vielleicht mal fragen. Es gab mal, den hattest du wahrscheinlich auch, es gab so einen Podcast-Client für iOS. Instacast hieß der. Und Instacast war immer so mein Standard-Go-To-Podcast-Client. Und
ich hätte den auch mal, ja, kann sein.
Und der dürfte eine Zeit lang, war das so, ich würde mal sagen, einer der drei großen, vielleicht einer der fünf großen iOS-Podcasts-Clients. So, das war einfach, du hast dafür bezahlt, der hat davon, ich weiß nicht, ob er jemals hat davon wirklich vernünftig leben können. Das hat halt ein bisschen Geld gekostet und dann hast du das gemacht. Und Instacast hat irgendwann mal einen ziemlichen, ist quasi verschwunden, den gibt's heutzutage nicht mehr. Hat er nochmal einen kompletten Rewrite gemacht. Und ich bilde mir ein, dass der Autor, den ich ein bisschen kenne, dieses Podcast-Client, dass der mal irgendwann so gesagt hat, naja, das war auch zu einem großen Teil war der Fehler, dass er halt einfach anstatt Feature, die User wollten, sozusagen, entwickelt hat, dass er sehr, sehr viel Zeit drauf investiert hat, das gesamte Podlove-Protokoll zu unterstützen. Das war, Tim Pritlove hat irgendwann mal sozusagen wollte Podcasts mit auf die nächste Ebene heben und hat dann, gab's so dieses sehr ausführliche Protokoll, was definiert worden ist, sehr, sehr komplexe Protokoll, was halt viele Features reingebracht hat, sowas wie Pagination, also dass du halt bei Podcast kannst du ja normalerweise, du hast den RSS-Feed und das ist eine Datei und da stehen maximal irgendwie 100 Episoden drinne oder sowas, also das kannst du halt einstellen und jede Episode, die dahinter ist, die fällt dann hinten raus, aber je mehr Episoden du reinmachst, desto größer wird diese Datei, desto teurer wird der Traffic, desto aufwendiger wird es, diese Daten runterzuladen und so. So, und darum hat er halt da sowas wie Pagination eingeführt. Das ist halt, du hast dir die eine Seite runtergeladen, hast das alle durchgehört, hier hast du die nächsten 100 Podcasts und da nochmal die nächsten 100 von dem gleichen, aus dem gleichen Feed. Und so waren da sehr, sehr viele Feature, auch sehr, sehr sinnvolle Sachen, Kapitelmarken und sowas war damals auch so ein ganz wichtiges Thema und einiges davon war sicherlich gut und andere Sachen war sicherlich nicht ganz so, also war vielleicht auch gut, aber halt einfach in der Summe zu komplex, als dass so eine einzelne Person das umsetzen kann und gleichzeitig noch hinreichend das Produkt weiterentwickeln kann. Und ich
also er war so ein bisschen so der Slave von Podlove Features.
Genau.
Dann irgendwann.
Und hat sich halt dazu gemacht, hat sich das halt vorgenommen, hielt das halt für eine gute Idee, das zu unterstützen, weil das vielleicht auch, also ich meine, das ist kein dummer Mann, der weiß, wie schwer das ist, einen vernünftigen RSS-Parser zu schreiben, dass das nicht alles standardisiert ist und dass man das alles besser machen kann. Und hat das dann alles probiert umzusetzen. Mit sehr, sehr viel Aufwand. Und im Endeffekt ist da halt, würde ich mal sagen, ist vielleicht hätte er auch sonst das Interesse daran verloren, an diesem ganzen Ding, oder wäre nicht hinten dran und wäre jetzt, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt nach wie vor einer der großen Podcast-Player ist, ist wahrscheinlich, vielleicht wäre auch einfach nur später gescheitert oder weiß auch immer. Aber ich würde sagen, zu einem gewissen Grad war das
war schon überfordert.
Hat das einfach seine Ressourcen aufgebraucht. Und ich glaube, das Gleiche könnte auch bei einem Messenger, also das kann sehr leicht, also so, es ist halt sehr viel einfacher, etwas zu entwickeln für deinen aktuellen Anwendungsfall, als nach einem hochdefinierten Protokoll, an das sich im Zweifelsfall, mit dem sich hunderte, vielleicht tausende Leute beschäftigt haben, die komplett andere Probleme haben, die komplett andere Ziele haben, die komplett andere Ressourcen haben, etc. Du musst dich erstmal reinarbeiten in dieses Protokoll, du musst da erstmal lernen, wie man das austauscht. Und es ist alles nicht trivial. Das ist kein Prozess, der automatisch entsteht. Einer der Gründe, warum gibt es so wenige Third-Party-E-Mail-Clients? Weil es einfach scheiße kompliziert ist, so einen E-Mail-Client zu schreiben, weil es halt so viele Server gibt.
E-Mail-Server, das ist noch schlimmer, glaube ich.
Ja, aber E-Mail-Server, da gibt's dann irgendwie Open Source und da brauchst du wahrscheinlich gar nicht so, ja, okay, ja, ist auch. Aber halt so ein E-Mail-Client zu entwickeln, ist halt scheiße viel Aufwand. Und es ist selbst für eine Firma, ich kenne jemanden, der beim Apple Mail Team arbeitet, die halt Apple Mail seit Ewigkeiten quasi der da mit weiterentwickelt. Ich meine, du glaubst nicht, was das für eine scheiße Komplexität ist, weil das ist halt für irgendwelche Server, die halt irgendwo noch im Betrieb sind und da sind noch 100.000 User dran und der unterstützt halt irgendeinen Standard nicht, der eigentlich schon seit 30 Jahren total die Regel ist und darum musst du das halt weiterhin unterstützen, weil die haben halt alle Apple-Laptops und
ja, das ist aber wirklich so, also ich weiß noch damals, vor 15 Jahren oder so, ich war halt damals irgendwie bei einem ISP als Supporter irgendwie und dann ging es natürlich immer irgendwie so Netzwerksgeschichten und damals hieß es schon so, ey, du kannst alles Mögliche machen im Internet, aber never, never ever betreib deinen eigenen E-Mail-Server.
Ich hab's irgendwann
aufgegeben. Das ist einfach over your head, ja. Also
ja, ja.
Das ist einfach, also egal wie gut du bist, ja, du wirst es einfach nicht hinkriegen, einen E-Mail-Server irgendwie vernünftig zu betreiben, dass da nicht entweder halt zu einem Spammer-Gateway wird oder andererseits irgendwie überhaupt unbenutzbar wird. Ne?
Wenn dein E-Mail-Server
so die Config-Datei, wenn du die ausdruckst, ist die irgendwie, keine Ahnung, 200 Seiten lang oder sowas. Ja, irgendwie.
Das ist, wenn du einen E-Mail-Server so konfiguriert kriegst, dass die großen Provider wie Gmail und so dich nicht für eine Spam-Schleuder halten, sondern deine E-Mails annehmen, dann hast du schon hervorragende Arbeit geleistet. Das ist nicht trivial, das ist sehr schwer, das ist teilweise Black Magic. Und wenn du das schaffst, dann bist du ein hundertprozentiges Angriffsziel für irgendwelche Angreifer, die probieren, aus deinem Server eine Spam-Maschine zu machen. Und genau, ja. Das ist
ein Krieg. Das ist einfach ein Krieg da draußen.
Das ist ein Krieg. Und ich halte es für eine schlechte Idee, den jetzt zwangsläufig auf die Messenger zu übertragen. Ich sehe den Grund nicht, außer, ja, dann musst du halt einen zweiten Client installieren. Ist halt so. Dann hast du vielleicht mal, und wenn dann der eine mal down ist, dann kriegst du, also ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn Facebook dann down ist, dann funktioniert wenigstens.
Dann kann man sich auf Twitter gut darüber lustig machen.
Wenn Twitter jetzt, wegen Interoperabilität mit Facebook down gewesen wäre.
Denk doch mal drüber nach, also Twitter damals, ja, wie oft das down war. Das war einfach so normal. Das war einfach so, oh, Twitter ist down. Ja, so what? Irgendwie, das war so irgendwie, alle halbe Stunde war Twitter down.
Ich habe ja irgendwann mal einen Twitter-Client geschrieben.
Der Fail-Whale.
Den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe ja irgendwann mal einen Twitter-Client geschrieben und eine der wichtigen, und ich habe halt diese ganzen JSON-Daten bekommen, JSON ist ein Datenformat, und ich musste aus diesem JSON-Stream musste ich die SQL-Fehlermeldung filtern, weil es war halt, du hast halt an einem normalen Tag, war das halt einfach so, dass 95% deiner JSON-Daten, die du empfangen hast, irgendwelche an krudesten Stellen einfach Fehlermeldungen drin hatten, SQL-Fehlermeldungen, weil halt einfach deren Server einfach dauerkaputt war.
Aber Twitter war, glaube ich, auch echt irgendwie so von so einem Prakti geschrieben. Das war einfach so peinlich
eigentlich. Ja, aber das sind doch jetzt, das sind doch die Leute, die das, also das ist, auf der einen Seite sind das natürlich technisch wesentlich kompetentere Leute, die das heutzutage machen. Aber auf der anderen Seite, keinem von denen solltest du irgendwie sagen, hier sind die Schlüssel für unsere Demokratie, bitte pass gut drauf auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hybris von Facebook, aber auch von der ganzen Silicon Valley-Denke. Move fast and break things, und dann hat man halt mal ein Stück weit vielleicht die Gesellschaft gebrochen. Aber das ist ein
Stück weit die Demokratie gebrochen, auf jeden Fall, ja. Oh Mann.
Aber.
Scheiße. Oh fuck. We broke democracy.
Naja, jetzt fährt jemand ins Rechenzentrum und fährt wieder hoch, ne? Dauert halt ein bisschen. Aber das sind halt auch, bloß weil du ein hervorragender Arzt bist, heißt das deswegen noch lange nicht, dass du ein Finanzberater auch bist. Und bloß weil du es schaffst, eine Firma aufzubauen, die gut Nachrichten vermittelt innerhalb der Welt, heißt das noch lange nicht, dass du diesen Balanceakt hinkriegst. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Balanceakt hinkriegt. Weil wenn ich jetzt sehe, wie irgendwie die Verleger anfangen, gegen Bibliotheken zu schießen, dann denke ich mir,
diese Geschichte ist auch so peinlich.
Ja, es ist, ich meine.
Und dann echt so die ganzen Literaten, ey, die kannst du doch echt alle in der Pfeife rauchen. Ich meine, warum unterschreiben die so einen Bullshit? Warum?
Weil die ihre Verleger lieben. Ich habe mehrere Autoren in meiner Familie. Das sind
ja teilweise auch wirklich intelligente Menschen. Das ist total. Ja so Bille Berg und so. Die weiß doch ungefähr, was da abgeht. Ich meine, und die verdient doch genug Geld. Ich verstehe das wirklich nicht, echt.
Also ich glaube, dass es auch bis zu einem gewissen Grad ist, die haben halt einfach, es gibt halt wirklich viele kleine Verlage, und viele kleine Verlage kämpfen ja auch ums Überleben. Das ist ja absolut nicht, weil sie von großen Verlagen verdrängt werden. Das ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen. Aber ich kenne ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, die verlegt worden sind im Laufe der Zeit. Und das ist immer so eine, auf der einen Seite so Beschwerden darüber, dass die ja wirklich gar nichts machen, die Verlage, sondern dass die wirklich nur noch die Hände aufhalten und gerade so Wissenschaftsverlage und sowas und sagen, hier liefert die Druckdokumente an, wir leiten das dann ungesehen an die Druckerei weiter und dafür kriegen wir dann halt einen Teil des Zuschusses, weil wir den Kontakt zur Druckerei haben. Aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie so dieses, ein Verlag, das ist sowas Tolles, das sind ja so ehrenwerte Menschen, die da sind. Ich, ich, also ich, ich verstehe auch nicht, insbesondere weil jetzt die Forderung zu sein scheint, dass irgendwelche Bestseller erst nach einer gewissen Zeit in den Bibliotheken verfügbar sein sollen. Ich dachte, es geht darum, die kleinen Autoren zu, jetzt geht es plötzlich um die Bestseller, dass die nicht in den Bibliotheken sein soll.
Ach, das ist doch alles Bullshit.
Es ist die gleiche Diskussion, die wir schon vor 20 Jahren hatten.
Aber das Fass will ich jetzt auch nicht mehr heute aufmachen.
Nee.
Das ist mir irgendwie jetzt anstrengend.
Ja, lass uns mal
langsam Schluss
machen. Das ist schon
nach. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder 2 Stunden 51. Das reicht jetzt auch mal. Das ist eine gute WMR-Länge, würde ich sagen.
Okay.
Gut.
Dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Na?
So, und bye bye.